Happy Shooting, Folge 676. Der Hack ist verfeinert. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und Enjoykammer.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, schönen guten Tag, meine Güte, was für ein Geströme und Getechnikgesabbel hier. Pre-Show ist geil, oder?
Pre-Show ist total geil. Ich finde, die Pre-Show ist heute wieder super gelungen.
Tja, live dabei sein, dann kriegt man die Pre-Show auch mit.
Irgendwann kriegst du auch meine Farbe mal richtig hin.
Boris und Chris.
Das, was meinst du mit deiner Farbe?
Ja, also, wie gesagt, du hast mir ja einen Screenshot geschickt, was du von mir empfängst, aber wenn ich dir ein Foto machen würde, was ich hier auf meinem Kameramonitor sehe, was ich dir schicke,
Moment. Dein Kameramonitor. Du redest jetzt von dem Display der Kamera.
Das Chris,
ist alles andere als kalibriert.
Ja, und Chris, ich hab die Kamera schon länger als 2 Tage und ich kann dir sagen, dass das, was ich da auf dem Kameramonitor sehe, die harmlose Variante ist von dem, was ich hier auf dem Kontrollmonitor am Bildschirm sehe. Und das, was ich da bei dir empfangen sehe, das ist quasi schwarz-weiß, was du kriegst.
Also alle, die jetzt hier Video gucken, also happyshooting.de/video, das ist hier die Folge 676. Lass uns mal wissen, wie unsere Farblichkeit so aussieht. Ne? Das ist ja, das ist ja schon eine Sache der Ehre, dass wir das hier auch ordentlich hinkriegen.
Also ganz ehrlich mal, ja. Also ich würde das
offensichtlich.
Ich würde
das unterwegs.
Vielleicht
fällt irgendwas weg oder?
Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich würde ja gerne noch ein Latt irgendwie drüber legen, aber um sowas muss ich mich ja gar nicht kümmern, solange nicht mal die Basics ins Video in den Strom reinkommen.
Das, ich kann hier eine Latt mit draufpacken auf dich.
Völlig verrückt. Vielleicht schicke ich dir mal eine Latt oder so.
Nee, das bringt ja nichts, wenn du mir irgendwas Kaputtes schon schickst.
Shit in, shit out. Das ist halt so. Ich habe keine Ahnung, wo die Farbe verloren geht. Ob das hier dieses OBS Ninja macht oder so. Oder ob das bei dir dann am Empfang, beim Screen Capture ist.
Wir haben heute eine tolle Sendung zusammengestellt.
Ja, erzähl mal.
Es gibt Statistiken, wir haben einen Audiogruß, es gibt neue Webcam-Software, wer hätte es gedacht, es kommt was von Polaroid. Dann haben wir eine Canon-Ecke, die ist heute ein bisschen ausgedehnter, aus wichtigem Anlass. Dann gibt es endlich, ganz wichtig, das Update vom Schwurbler. Was ist denn jetzt mit diesem Lightroom-Controller, der hier in der Community gerade entwickelt wird? Da gibt es interessante Neuigkeiten und das reicht dann auch schon, glaube ich. Ich glaube, die Sendung wird heute ausnahmsweise mal nicht zu kurz werden.
Ja, wir haben Zeug da auf jeden Fall.
We have things and we are not afraid to use them. Dann sagen wir hier an dieser Stelle mal wieder, was heute für ein Datum ist, und zwar der 1. September 2020. Wir sind natürlich hier wieder live dabei. Ihr könnt uns hier live begleiten auf dem Slack-Kanal auf dem Happy Shooting Slack im Kanal dienstags minus 18 Uhr. Wir sind offen für Fragen, freuen uns da zum Beispiel im Kanal HS Fragen über solche oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage und natürlich Videofragen, Audiofragen an info@happyshooting.de. Nehmt ruhig mal was auf und schickt das uns. Wir hören gerne eure Stimmen. Und andere, die hier zuhören, hören das mit Sicherheit auch gerne. Dann habe ich ja schon gesagt, das ist auch ein Video. Und zwar auf happyshooting.de/video sind die alle. Wir machen das nämlich jetzt schon eine Weile und haben die für euch gesammelt. Also wer da noch mal reingucken möchte, kann das tun. Wir machen auch einen Live-Video-Stream. Und zwar auch immer dienstagabends, wenn wir hier den Audio-Stream machen. Tja.
So irgendwann
sehr grob schön, ab 18 Uhr. Freuen wir uns. So ab ungefähr 18 Uhr. Da haben wir so einen schönen Zähler auf dem Livestream und dann zählt er runter auf 18 Uhr und dann zählt er wieder hoch. Auf der anderen Seite mit ein paar Minuten meistens noch. Aber das ist ja alles okay.
So muss das nämlich sein.
Dann an dieser Stelle ein dickes Danke. Es ist Monatsanfang und die freiwilligen Solidaritätsabos kommen rein und das ist immer schön. Und zwar von Marco, der schreibt ein kleiner Betrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Dankeschön, Marco. Danke auch an den Wolfgang, an den Maximilian, der sagt vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Benjamin schreibt vielen Dank für viele Folgen, großartige Unterhaltung, macht weiter so und bleibt gesund. Der Christoph schreibt Unterstützung, Podcast Happy Shooting und TFDTF Dauerauftrag. Also das ist wieder der, den ich splitten darf. Der Wilfried wirft was rein, der Glenn den monatlichen Beitrag für Happy Shooting und so weiter. Und der Tobias und die Melanie 3:1, na ihr wisst schon, Dankeschön. Also wenn es euch jetzt auch kribbelt und sagt, oh, das ist ja noch nicht genug, da geht ja noch was, dann geht doch mal auf happyshooting.de/spenden und dort ist alle Information, wie man das so hinbekommt. So, das, also finde ich schön, Dankeschön. Kurz ein paar Statistiken. Wenn wir schon hier über Video reden und dass wir das schon ein Weilchen machen. Ich habe letzte Woche leichtsinnigerweise erzählt, dass wir das hier irgendwie seit 2 Monaten ungefähr machen, weil so hat sich's auch angefühlt. So nicht so lange, wie es eigentlich schon ist, weil
ich finde, das fühlt sich so ein bisschen an, als ob wir das seit letzter Woche machen irgendwie.
Ganz ohne Scheiß. Das ist jetzt die 15. Happy Shooting Folge auf Video.
Das gibt's ja nicht.
Die erste war die 662 Ende jetzt, Mai.
Ohne Scheiß, wir haben das kann doch nicht sein.
Ende Mai gemacht. Doch, das kann sein. Und wenn du dir die erste Folge, die 662 anschaust auf Video, dann wirst du auch merken, dass und die jetzt mal vergleichst, dann wirst du schon sehen, dass sich da einiges getan hat. Also das ist geil, so eine Entwicklung in so kurzer Zeit dann zu sehen, wie man quasi von Folge zu Folge irgendwas nochmal gedreht hat. Und ich glaube dann, dass wir auch so vor der Kamera irgendwie ein bisschen lockerer werden, weil das muss, wie alles, man muss es halt machen und tun. Und
die
dann,
Übung kommt dann mit der Zeit, ja.
Irgendwann ist es wie beim Audio. Irgendwann ist dir das dann egal, wie du klingst oder aussiehst.
Ja gut. Das ist mir sowieso egal. Also da hat es ja geholfen, mal dieses Einjahres-Vlog-Projekt zu machen. Also das ist stimmt. In Ordnung. Also da reinzugucken wäre kein Problem. Das Problem ist nur, dass während wir das aufnehmen, es ist ja eigentlich immer noch ein Audio-Podcast, das wollen wir mal so festhalten. Also immer donnerstags in eurem Podcatcher zum Hören. Das ist quasi ein Bonus hier mit dem Video. Aber es passiert hier vor mir auf dem Display unglaublich viel. Ja, ich habe die Shownotes hier vor mir, wo wir halt unsere Stichworte markiert haben und den Fahrplan markiert haben. Ich habe den Slack vor mir, wo halt der Feedback-Kanal von den Hörern da drin ist, wo halt noch Nachträge, Ergänzungen und eben auch mal lustige Sprüche kommen. Dann habe ich natürlich das Videobild vor mir, wo ich dann natürlich dich anschaue, wenn du sprichst, weil dann zeigst du vielleicht was in die Kamera. Hier unten habe ich das Aufnahmeprogramm laufen, was eben die Audioversion von diesem Podcast produziert. Da muss ich Kapitelmarken setzen, während wir das Ganze aufnehmen. Zwischendurch habe ich Einspieler, wo ich die Lautstärke kontrolliere.
Ich zeige jetzt mal, was ich hier vor mir habe.
Immer was zu tun.
Kann man das sehen? Kann man das sehen?
Weiß ich nicht.
Ist hier auf dem Bildschirm alles irgendwie zappelt? Wahrscheinlich sieht man es irgendwie schlecht. Ich versuche das gerade über das iPhone mit der Kamera zu machen. Also, aber es macht total Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Jedes Mal besser. David fragt, ob es tatsächlich mal 2 Wochen hintereinander ohne Setup-Änderungen zwischendrin gab. Nee, glaube ich nicht. Und wenn es nur auf meiner Seite eine Anpassung von OBS Ninja war. Also OBS Ninja, unser Tool, mit dem wir das hier übertragen, haben wir ja schon gesagt, this is the bleeding edge, was wir hier machen. Das ist wirklich so, mit der Latenz und mit der Qualität Video zu machen, selbst wenn es ab und zu mal ein bisschen desynkt, aber das fängt sich ja dann wieder. Ja. Selbst dann, das geht gerade einfach nicht besser. Und also technisch gesehen, keiner kann es besser im Moment, es sei denn, du wirfst wirklich Geld drauf und dicke Hardware, aber das
sagen wir mal nicht. So im Amateurbereich. Wenn du jetzt hier das große TV-Equipment rausholst und wir hier vor der Haustür einen großen Ü-Wagen parken und so, dann geht wahrscheinlich noch mehr. Aber
dann hätten wir, nein, da geht eben nicht mehr, weil dann hätten wir irgendwie in der Satellitenstrecke mit 2 Sekunden Delay, weißt du? Und wir haben hier teilweise weniger als 200 Millisekunden Latenz. Ne? Genau, dieses Hand ans Ohr und
Ja, 200 Millisekunden. Das klingt erstaunlich, weil wir haben hier ungefähr 20 Sekunden. Nein.
Genau.
Ja, ja. Ja, ich höre dich.
Also es ist toll. Es ist toll. Nee, und was ich sagen wollte, wenn sich zwischen den Sendungen optisch nichts verbessert hat oder verändert hat, dann hat sich dieses Tool verändert, weil das tatsächlich...
Wir haben fast in jeder Sendung haben wir an diesen Parametern rumgedreht, was ich für eine Auflösung zu dir rüberschicke.
Und was weiß ich, genau. Ach. Welchen Codec und was weiß ich.
Genau, die Software, das OBS Ninja, mit dem wir hier das hin und her transferieren, das wird ständig weiterentwickelt, das ist richtig gut geworden schon und, also...
Also egal, auf jeden Fall ist das toll.
Wir haben hier insgesamt mit dem Setup absolut nicht zufrieden, aber ich
muss das gut. Ich finde meins toll hier. Ich weiß auch nicht, was du hast.
Nee, ich
97 Tage Video haben wir schon.
Das gibt's doch gar nicht.
Das, okay. Statistiken. 3 Monate, 5 Tage, das sind 13 Wochen und 6 Tage, das sind 8.380.800 Sekunden.
Super.
Oder 26,5% von 2020. So lange sind wir schon am Video machen. Schon über ein Viertel von 2020.
Und es ist das Beste an 2020, was ihr je gesehen habt.
Genau.
Ist, glaube ich, relativ unverfänglich zu sagen.
Ja, ansonsten bin ich jetzt mittlerweile so ein bisschen, ich guck mir jetzt natürlich auch auf YouTube so die Statistiken an, ne? Wie viel gucken die Leute und wie viel gucken sie eben nicht und wie sieht es aus? Ich habe gerade so den, ich glaube das Gefühl, ich möchte gerne das Ganze ein bisschen straffen auf YouTube, vielleicht die Pre-Show tatsächlich nur für den Live-Dingens lassen, so ähnlich wie wir das ja auch beim Audio-Podcast machen.
Ja, es ist für die Leute, die anfangen zu gucken.
Möglicherweise aus der... Weil es gibt tatsächlich viele Leute, gucken rein und sind dann nach einer Minute so, hä, was sind das denn? Die machen da gar nichts und dann passiert nichts und dann ist das möglicherweise vielleicht besser. Ich probiere das mal aus bei diesem Video. Nimm mal die Pre-Show raus und vielleicht machen wir die irgendwo separat hin. Mal schauen.
Die Pre-Show gibt es für reichlich Kohle auf dem versteckten Download-Kanal.
Wenn jetzt, ohne Scheiß, also ich habe das jetzt nicht vor, ich mache das jetzt nicht, weil ich euch da irgendwie hinschubsen möchte in Richtung kauft die Pre-Show, das wäre Blödsinn, aber wenn jetzt irgendwie, eine E-Mail-Flut kommt, die sagt, Chris, bitte mach doch die Pre-Show irgendwo, wo wir Geld einwerfen dürfen, da hätte ich dann, glaube ich, kein Problem damit. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie egal, also probieren wir mal.
Das sind ja, haben die Leute das ja
aktuell sind es jetzt pro Video, wie viel sind es denn? Knapp 400 Views pro Video so im Durchschnitt und da geht vielleicht noch was.
So schaut's aus. Ja, cool. 3 Wochen. Wer hätte das gedacht?
3 Monate.
Monate.
Ich kann es immer noch nicht glauben. Herr Ninke, tun Sie doch mal was für Ihr Geld.
Welches Geld? Schön. Wir haben einen Audiokommentar bekommen von Simon und den spiele ich sehr gerne ab.
Ja, lieber Boris, lieber Chris, mein Name ist Simon. Ich höre euren Podcast jetzt schon einige Zeit, vor allem im Auto. Und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger, mit dem ich jetzt diesen Kommentar zusende an euch. Und zwar werde ich mit meinem Chris M., das ist mein ältester, bester Freund, am Donnerstag mit einem kleinen Campingbus Richtung Schweiz starten, von Köln aus. Wir werden dann 4 Tage in der Zentralschweiz auf irgendwelchen Pässen rumhängen und dort natürlich fotografieren. Und im Anschluss, wenn wir dann das Gefühl haben, wir sind da fertig, weiter an Gardasee fahren und da eben nochmal eine Woche Urlaub machen. Da wird es wahrscheinlich auch hauptsächlich ums Fotografieren und Schachspielen gehen. Wahrscheinlich auch Technik-Nörderei wird auch eine große Rolle spielen. Auf jeden Fall freue ich mich darauf sehr und es wäre der Hammer, wenn ich am Donnerstag, wenn euer Podcast rauskommt, dann mit Chris im Auto sitzen würde und Chris würde diesen Kommentar hören. Genau, wenn das so ist, lieber Chris, gute Fahrt. Genau. Ja, ich danke euch auf jeden Fall für diesen Podcast und muss da auch immer wieder so ein paar Parallelen feststellen. Wie gesagt, mein Chris heißt ja auch Chris M. Und so ein Podcast kann nur zustande kommen durch eine großartige Freundschaft. Also das ist zumindest das, was ich da bei euch raushöre. Und da sehe ich halt auch immer Parallelen zu uns beiden und ja, erfreue mich daran. Ich danke euch ganz herzlich. 3, 2, 1, Happy Shooting, bis dann.
Ja, sehr schön.
Super, oder?
War das jetzt zeitnah? Sind die jetzt im Auto?
Es kam, glaube ich, heute oder gestern rein, die Aufnahme.
Ah, okay, ja, ja. Also wird das ganz Donnerstag. Frisch.
Ganz genau.
Also, pst, keiner petzt bitte.
Außer der gehört sowieso gerade live zu.
Moni schreibt im Slack gerade, wie romantisch. Ja, es ist schön.
Ist doch stark. Ich finde das gut.
Finde ich sehr, sehr schön.
Ja. Du hast was reingetan, was ich fast übersehen habe. Erzähl mal.
Olympus. Na das hier. Olympus hat eine von vielen Meldungen. Wir haben die ja wirklich schon zuhauf gehabt, welcher Kamerahersteller jetzt für welches Betriebssystem eine Webcam-Adapter für seine digitalen Spiegellosen oder Spiegelreflexen gebaut hat. In diesem Fall ist es jetzt Olympus mal wieder, und zwar für die OMD Webcam Software. Die gibt es jetzt für Mac-User, die gab es bisher nur für Windows. Und das wurde gerade angekündigt. Und die soll dann unter anderem mit der EM1X und der EM1 und der EM1 Mark II und Mark III und der EM5 Mark II kompatibel sein, steht hier. Ja.
Genau, die EM5 Mark III weiterhin nicht, weil die hat keine USB-Tether-Funktion und deswegen funktioniert es mit der prinzipiell nicht, hat nichts mit der Software zu tun.
Das wird über die Tether-Funktion geregelt, genau. Ja.
Ja, das, schön. Das heißt, die so sind jetzt mit dem Mac auch durch an der Stelle, finde ich gut.
Müssten sie jetzt durch sein, ja. Noch eine kleine andere News-Meldung. Polaroid hat einen neuen Mini-Printer angekündigt.
Erzähl,
was ist daran
mehr
besonders? Ja, Polaroid hatte da bisher dieses Zink-System, ne? Dieser High-Print heißt er.
Zero
also Ink? ZINK steht für Zero Ink, hat also nichts mit dem Metall zu tun oder mit der, ist mit Zink eine Legierung? Weiß ich nicht. Nee, das ist ein Element.
Ja.
Zink
ist auch egal.
Egal. Zink, nee, hatte damit eben nichts zu tun. Was an sich ein sehr cooles System ist, dieses Zink. Das hat also Polaroid nicht erfunden, sondern das ist, glaube ich, irgendwo lizenziert. Und zwar ist das ein System, was quasi aus einem Papier. Oh, das ist ein Rasenmäher bei mir, falls das jemand hört. Entschuldigung. Das ist also quasi, wo du in einem Papier ohne Verbrauchsmaterial, ohne Farbbänder, ohne irgendwelche Tinten oder sonst oder Toner, quasi über Hitze. Und zwar verschieden starke Hitze, dann verschieden tiefe Schichten davon irgendwie aktivieren kannst, wo dann verschiedene Farben bei rauskommen. Also ganz quasi durch so eine Hitze, durch lauter Hitzepunkte, wahrscheinlich sind es lauter Widerstände oder sowas, da quasi Papier färben damit. Das ist eigentlich ein cooles System, weil du hast halt hinten dran irgendwie relativ wenig Abfall. Aber die Dinge haben einen Nachteil, sie sind ein bisschen, naja, von der Lebensdauer nicht so toll, ne? Die bleichen schnell aus.
Und Druckqualität ist jetzt auch nicht so, hat sich nicht so sehr verbessert über die Jahre, muss ich sagen. Es ist immer ein bisschen streifig, ein bisschen blass, nicht so schön.
Aber ist halt so, ne? Päckchen Papier rein und das war's. Muss nichts zusätzlich tun.
Absolut, da verstopft halt
nichts. Jedenfalls haben die jetzt ihren Highprint umgestellt und zwar auf Dye Sublimation, also Farbsublimationsdruck. Das ist im Prinzip das Gleiche, was auch der Selfie von Canon macht, ne? Also mit irgendwie Farbband und was weiß ich.
Also auch mit Hitze übertragen, aber halt die Farbpigmente dann aufs Papier übertragen. Aber
genau,
brauchst du ein Farbband halt dafür.
Genau, das
kaufst
du da eben auch im also der Drucker selber ist 7x4 Inch groß.
Nee, die Papiere? Also
da reden wir von Kredit, von Checkkartengröße.
Also weiterhin sehr klein. Okay,
nicht Checkkarten, Visitenkartengröße.
Das wäre dann quasi die kleinere Version vom Canon Selfie sozusagen. Ja? Also die Technik vom Selfie, aber in klein.
Interessant. Ja, auch die Technik ist ja nicht vom Selfie, das ist
ja
ähnliche Technik.
Ähnlich halt. Ja, ist klar.
Das, naja, auf jeden Fall macht das gute, mit Sicherheit gute Ergebnisse. Also diese ganzen Farbsublimationsdrucker sind in der Regel gut, ordentlich. Und in dem Fall auch sehr langlebig. Das kann ich zumindest für die Bilder aus dem Selfie, kann ich das bestätigen? Also wir haben ja welche in der Küche hängen, die seit mehreren Jahren jetzt schon da hängen. Und
ja, hier bei uns auch an der Wand vorne. Aus.
Genau, die sehen immer noch frisch aus. Ja, das Ganze ist jetzt irgendwie in den USA. Also wenn man hier nach dem Highprint sucht auf Amazon, dann sieht man immer noch die Zink-Version, also die nicht nehmen, wenn Z-I-N-K oder so dran steht. Mhm. Das ist jetzt wohl auf der Polaroid-Website schon für $99.99, also $100 irgendwie drin. Oder du schmeißt ein bisschen mehr rein und kriegst dann gleich irgendwie Fotopapier mit.
Läuft mit Akku?
Scheint mit Akku zu laufen, glaube ich zumindest.
Also der alte war ja mit Akku, ne?
Und 20 Bilder kosten $17. Das sind ungefähr 85 Cent pro Bild. Also günstig ist es nicht.
Ja.
Vor allem für so ein Visitenkartengroßes Ding. Aber
ja. Da sind die Selfie-Ausdrucke günstiger. Die liegen so bei 30, 35 Cent, glaube ich, je nachdem, wie man einkauft.
Und sind größer, dafür ist
das dann größer. Dafür ist halt der Drucker größer, genau, der Akku schwerer.
Genau.
So, auf Reisen ist das kleine Ding halt echt genial. Ne? Kannst da vor Ort, wenn du ein paar Schnappschüsse gemacht hast oder ein paar Porträts von den Locals, von den Einheimischen, und kannst denen gleich direkt irgendwie 2, 3 Bilder geben, den Kids da gleich ein paar Bilder mitgeben. Das ist schon, hast einen Stein im Brett. Mhm. Kann sich also lohnen.
Schön. Also du wirst übrigens gerade videotechnisch beobachtet. Der Frank sagt, du seist noch röter geworden.
Ich habe nichts geändert.
Irgendwas? Ich auch nicht. Ist okay. Das ist der Zufallsfarbmodus. Aber es soll bald eine neue Version von OBS rauskommen.
Nächste Woche meine Spur hier arzi-fazi, komplett im High Contrast schwarz-weiß.
Dann Batik. Der Batik-Modus.
Der Batik, ja, ganz genau. In Wasserfarben. So schaut's aus. Nun gut. Ja, Mensch, kommen wir mal an die Canon-Front, oder? Da gibt's ein bisschen was zu berichten. Und zwar gibt es ein Firmware-Update für die Canon R5. Bei der R5 wurde ja diskutiert, wir sprachen darüber, Überhitzung in den Videomodi und so weiter. Und letzte Woche war es, glaube ich, dass wir darüber gesprochen haben, dass es so einen Hack gibt, dass wenn man halt diese Pufferbatterie kurz rausnimmt und wieder reinsteckt, dass man dann weiterarbeiten könnte. Der Hack ist irgendwie verfeinert. Das heißt, du kannst ein Reiskorn in den Klappenerkennungsmechanismus machen, sodass er nicht erkennt, dass die Klappe auf und zu gemacht ist. Und wenn du dann den Akku rausnimmst und wieder reinsteckst, dann kannst du weiter aufnehmen, weil er nicht merkt, dass... Ja, es ist... Vergesst das, macht es einfach nicht. Da war halt die Diskussion. Ja. Da war dann die Diskussion.
Hab ich nichts von
gehört. Macht auch nichts. Da war dann die Diskussion, super. Ja, aber dann misst die ja gar nicht die Temperatur, sondern hat nur einen Timer, der dann eben einstellt, wann sie nicht mehr aufnehmen soll, und hat einen Timer, wann sie wieder aufnehmen darf. Jetzt gibt es ein Firmware-Update. Es kann also durchaus sein, dass es so oder so ähnlich tatsächlich war. Jetzt gibt es für die Canon R5 die Firmware 1.1.0. Die kommt mit 3 Verbesserungen daher. Zum einen wird der Image Stabilizer, der Bildstabilisierer verbessert. Im der Zusammenhang Ibis. Der. Nee, ja, ja, also die Kombination von dem RF 100 bis 500 und dem Ibis, also die Zusammenarbeit wird da wohl verbessert. Das ist ja auch ein neues Objektiv. Okay. Dann kannst du jetzt die Überhitzungskontrolle auch bei Nutzung mit externem HDMI-Controller aktivieren, also sodass auch die Kamera auf Überhitzung überwacht wird, wenn du extern aufnimmst, damit dir da nichts irgendwie wegschmilzt. Das ging vorher wohl nicht. Und das Interessante ist jetzt die Option für die Temperaturüberwachung. Da wurde dran geschraubt, nämlich gibt es wohl so laut Canon-Support in der R5 3 Temperatursensoren. 2 davon sind im Gehäusebody an unterschiedlichen Positionen und eine misst die Außentemperatur. Daraus kann halt die Kamera, wenn die Firmware es denn tut, bestimmte Rückschlüsse ziehen. Und jetzt werden diese 3 in Kombination mit einem Timer genutzt, um eben vor der Überhitzung zu schützen. Das heißt, die misst jetzt nicht alle Zehntelsekunde oder sowas, sondern da wird ein Timer laufen, wo dann halt die Temperatur geprüft wird. Und mit diesem Update ist es jetzt so, dass diese Sensoren häufiger ausgewertet werden sollen, um eine präzisere Aufnahmezeit zu ermöglichen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass vorher irgendwie nach 20 Minuten mal gemessen wurde und dann eine Entscheidung getroffen wurde und jetzt wird halt häufiger kontrolliert. Auch beim Abkühlen offensichtlich. Und das kann jetzt zu längeren Aufnahmezeiten führen, wenn man zum Beispiel in einer kühleren Umgebung ist oder die Kamera aus welchen Gründen auch immer sich nicht so stark erhitzt. Kann aber auch zu kürzeren Aufnahmen führen, wenn es eben besonders schnell warm wird in der Kamera. Auf jeden Fall ist es jetzt präziser. Und der Umgebungstemperatursensor, also der die Außentemperatur misst, der ist jetzt stärker mit eingebunden. Also der hat eine höhere Wichtigkeit, damit die Kamera sich eben schneller wieder abkühlt oder zumindest erkennt, dass sie schneller wieder kühl geworden ist. Weil klar, je kühler es außen ist, desto schneller wird die Kamera kühl. Das kann die Kamera jetzt erkennen und dann den Timer wahrscheinlich entsprechend anpassen, was auch immer.
Das heißt, die Menschen, die jetzt mit der R5 Video filmen, mit hohen Auflösungen, die nehmen in Zukunft einen Eiswürfel mit und brauchen dann in die richtige Stelle
irgendwie. Ja, also der Gordon Lang, das verlinken wir auch mal. Das ist ein sehr, sehr tolles Review, wie ich finde. Also sehr sachlich, sehr technisch natürlich, aber wer sich halt für dieses Überhitzungsthema interessiert, der ist da richtig aufgehoben. Der sagt, dass halt der Außentemperaturfühler, dass der jetzt stärker gewichtet ist, zum Beispiel dazu führt, dass externe Kühlung, also wenn du dem Ding tatsächlich Luft zufächerst oder einen Lüfter dran setzt beim Abkühlen oder sowas, dass das eben auch dann für eine schnellere Regeneration funktioniert. Er hat das dann natürlich gleich durchgetestet und hat die Kamera dann irgendwie noch in Gefrierschrank oder in Kühlschrank gepackt. Guckt's euch an, da fange ich dann irgendwann an zu schmunzeln, weil das ist dann für mich nicht mehr praxisnah. Aber meine Güte, wenn man testen will, ob sich was geändert hat mit der Firma, dann muss man ja irgendeinen reproduzierbaren Weg finden. Schaut's euch mal an, das finde ich dann ganz lustig. Aber am Ende des Tages wird's dabei bleiben, die R5 ist keine Hardcore-Videokamera für 8K oder für 4K mit Oversampling. Das sollte einem dann vielleicht einfach klar sein. Es wird dabei bleiben.
Ja. Na gut, das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal was, ne? Dass wir hier ein bisschen was über Canon haben. Aber das war noch nicht die Canon-Ecke. Die kommt dann nach dem nächsten Block.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
So, wir werden wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und wenn ihr den Code HAPPYSHOOTING2020 verwendet, dann könnt ihr bei enjoyyourcamera.com.de, geht glaube ich beides, könnt ihr 5% sparen auf jede Bestellung.
Ich glaube, eyc.de funktioniert.
Das ist eine Abkürzung, eyc.de. Na, jedenfalls, es schicken die uns Gadgets, ne? Und manchmal schicken die uns Gadgets, wo ich denke so, hä, was soll ich jetzt damit? Das war das wieder eins von diesen. Vor, ja. Und dann gucke ich mir es an und dann denke ich so, boah, ist das geil. Also folgendes, ich muss das mal zeigen. Das Ding heißt
Fitlock. Heißt, ja?
Was, wie heißt
Fitlock?
Das? Fitlock. Fitlock, F-I-D-L-O-C-K. Hermetic Dry Bag. Das ist eine Trockentasche. Ich mache jetzt mal hier die Tasche leer und dann erkläre ich mal, wie sie funktioniert. Also, das ist eine Tasche, in die du
Ist das so für Dinge Smartphone Unterwasserfotografie oder was?
Okay. So, nee, nicht für Unterwasserfotografie, aber wenn du ein Smartphone irgendwie trocken und staub- und sandfrei irgendwie haben möchtest. Okay, also, ja, das ist das Ding.
Am Strand, sehr schön.
Ist erstmal überhaupt nicht spektakulär, ne? Das ist halt eine Tasche, die ist aus so einem relativ weichen Plastik. So, ich mache jetzt mal mein Smartphone da rein. Also, machst du hier oben auf und da liegt eigentlich auch schon das Coole dran. So, und dann schiebst du dein Phone da so rein. So.
Jetzt hast du das iPhone in die Plastiktasche geschoben.
Jetzt ist das iPhone da drin.
Wie machst du das da oben zu?
Ja, und das ist jetzt das Interessante. Also zum ersten Mal kannst du so ein Phone dann dadurch bedienen. Ja, das ist, Moment, hier Face ID geht natürlich auch durch das Ding durch, ne? So. Hier, also da ist quasi,
okay.
ist voll bedienbar dadurch, das also ist Chris, schon mal schön.
Chris aber hat gerade gezeigt, wie er das iPhone mit seinem Finger bedient und da die Bildschirmseiten durchswiped.
Das Ganze ist bis 30 Meter wasserdicht, ne? Also 30 Meter Wassertiefe für die da tauchen wollen.
Ja, wobei das ist, glaube ich, die klassische Angabe, eine 30 Meter stehende Wassersäule. Ne? Immer vorsichtig.
Ja, das ist,
wenn du dich bewegst durchs Wasser, dann bist du sehr schnell bei sehr hohen Drücken.
Das ist IPX8 kompatibel oder äquivalent oder so.
Okay.
Wie auch immer. Ich sag mal, auf jeden Fall mehr als das, was das Phone selber so kann. Aber jetzt kommen wir zu dem Verschlussmechanismus. Und der ist ja mal abgefahren. Also, wenn man, ich mache das Telefon mal wieder raus, dann kann ich das besser vorführen. So. Also, wenn man das Ding öffnet, dann sieht man hier so ganz viele Punkte.
Ja.
Diese Dinge sind einzelne Magnete. Das heißt, du hast hier.
Also, das ist eine Plastiktasche mit einer Klappöffnung, die mit Magneten gehalten wird.
Ja, nicht nur das, sondern oben. Die obere Öffnung, die du so auseinanderdrücken kannst, die hat auch nochmal auf beiden Seiten Magnete. Okay. Das heißt, die obere Öffnung, die klappt nicht nur durch mechanischen, also es ist mechanisch, aber die klappt nicht nur dadurch zusammen, dass das
Plastik jetzt irgendwie oben. Da... Also das ist nicht, so eine, ist nicht so eine Plastikrille wie bei diesen Gefrierbeuteln, sondern nee, das nee, ist... Nee.
Und jetzt hast du da einmal diese Öffnung oben geschlossen, das ist schon mal gut. Und ja. Jetzt faltest du die einmal um und die faltet jetzt auf eine zweite Magnetleiste drauf. Und jetzt hör mal, Moment, ich mach das mal vor dem Mikrofon.
Schnapp, ja.
Und jetzt ist das Ding auf 30 Meter dicht. Also einmal oben schnapp,
what?
Achtung, nochmal. Nochmal oben schnapp, Achtung. So, und jetzt nochmal umklapp, schnapp.
Also einmal ist das tatsächlich wie eine Plastiktüte, die man einfach aufmacht und die dann gerade per Magnetreihe verschlossen wird. Und dann wird nochmal eine Lasche 180 Grad umgeklappt, die ebenfalls mechanisch gehalten wird. Und das ist jetzt wasserdicht.
Und das ist jetzt auf 30 Meter wasserdicht. Und das kommt hier mit so einem Lanyard.
Du hast jetzt hoffentlich einen Wassereimer da und tauchst da mal dein Smartphone rein.
Nee, habe ich nicht. Ich werde auch jetzt nicht meinen Krug mit dem Getränk hier irgendwie rausholen. Also es ist so eine Hülle, weißt du, das ist wieder typisch Enjoy Your Camera, da haben sie irgendwie ein Gadget, was an sich ja so, naja, gibt's ganz viele davon, aber dann hat der Ingo irgendwie das Näschen gehabt, das eine Gadget rauszusuchen aus dieser Klasse von Gadgets, was irgendwie geil ist. Ist
ja witzig. Also, gibt's auch in verschiedenen Größen, sehe ich da, Größe
S? Gibt's in verschiedenen Größen, das gibt's in Medi, Maxi, Mega und Multi.
Jawohl.
Also ich habe jetzt hier die Medi, das ist die kleinste und da passt mein iPhone XR rein. Könnt ihr mal nachgucken, von der Größe. Also das ist okay. Das gibt es, wie gesagt, bei Enjoy Your Camera natürlich mit 5% Rabatt, wenn ihr den Code HAPPYSHOOTING2020 verwendet. Und der gilt auch für alle anderen Sachen aus dem Shop von Enjoy Your Camera. Und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Starkes Ding, Dankeschön.
Tja, da ist lustig, ne? Aber das war wirklich so ausgepackt und ich hab schon überlegt, so, da kannst du noch nicht viel dazu sagen, so eine Tasche. Diese Magnetschnapper da, dass ich, ho, ho, ho. Also, ja, es ist ganz Ding. Gut. Okay, du hast, erzähl doch einfach mal, was jetzt da kommt.
Ich zeige mal in die Kamera.
Angeber. Du hast eine Canon R6.
Eine Canon, kann man hier mal die Typenbezeichnung vielleicht? Die Kamera stellt nicht auf die Typenbezeichnung scharf, kann ich nicht ändern. Da steht nur EOS, ne? Wo steht denn eigentlich R6? Ist auch egal. Irgendwo steht da auch R6.
Wie kommst du denn an eine R6? Die hast du dir doch jetzt nicht einfach irgendwie gekauft, oder?
Nein, natürlich habe ich sie nicht gekauft. Pass auf, es ergab sich, dass mich im Slack der Rolf kontaktierte. Schönen Gruß an dieser Stelle an Rolf, ja, mehrfacher Workshop-Teilnehmer.
Fantastisch.
Und dieser Rolf hat sich eine Canon R6 gekauft bei unserem mehrfachen Workshop-Teilnehmer, Hörer und Zuschauer Marc. Schönen Gruß an Marc an dieser Stelle, der nämlich in Berlin in einem Fotogeschäft arbeitet, die einen ganzen Schwung von Canon R6 erhalten haben. Ja, so ergab es sich.
Und wieso ist die jetzt bei dir?
Ja, so ergab es sich also, dass Rolf sagte, hey Boris, ich habe mir eine Canon R6 gekauft. Das Blöde daran ist, ich kann die im Augenblick gar nicht benutzen, weil ich bin nämlich auf einer Fahrradtour. Und zwar fährt er auf der R6, das ist wohl die Route 6, was ein sehr passender Routenname ist. Aber da kann er die Canon R6 nicht mitnehmen, weil er ja da radelt und da keine Zeit zum Fotografieren hat. Und sagt sich, wie wäre es denn, wenn der Marc die nicht zu mir, sondern zu dir, also zu Boris schickt. Und ich so, du hast eine neue Kamera gekauft und willst die jetzt zuerst mir schicken, damit ich sie angucke das und benutze.
Ist unglaublich selbstlos.
Also das ist ein Vertrauensbeweis. Ich weiß ja nicht,
ob ich das wollte.
Das ist ein gigantischer Vertrauensbeweis. Das finde ich große Klasse. Also Rolf, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht genug Dankeschön dafür sagen. Das muss an dieser Stelle reichen, sonst wird es für die Hörer langweilig. Also das war sehr, sehr geil. Ja, und dann hat der Marc das eben zu mir geschickt. Und so war das dann eben letztes Wochenende dann hier. Und da kam die Kamera an. Und da habe ich gedacht, so im stillen Kämmerlein hier sitzen und den Kamerabody angucken und durchs Menü klickern, das ist ja langweilig. Eine Kamera lernst du kennen, wenn du sie benutzt. Ist natürlich mit Rolf abgesprochen. Also bin ich damit losgezogen.
Und hast erstmal Fallschirmspringen damit gemacht oder
und,
sowas.
Und erstmal Kameratossing natürlich.
Genau, das Übliche halt, was man so tut.
Hinter der Pferdekutsche
Wasserdichtigkeit herziehen, testen,
ne, für die tiefe Perspektive und so. Das Übliche. Ich mache ihm dann ein gutes Angebot für die Gebrauchte hinterher. Wie auch immer. Ja, das habe ich also gemacht. Und da kann ich euch mal so ein bisschen, Chris, du musst mich dann bremsen oder zwischenfragen. Ich könnte jetzt einen Monolog halten von wahrscheinlich.
Ich lasse dich jetzt erstmal an der langen Leine laufen.
Ja, ich könnte den ganzen Abend erzählen. Ich versuche mal so ein paar Eckdaten zu sagen. Das allererste, was mir aufgefallen ist, ich muss noch dazu sagen, der Marc hat mir noch, auch wieder selbstlos, einen EF-Adapter mitgeschickt, weil ich habe ja keine RF-Objektive. Er hat mir also einen RF-Adapter mitgeschickt und zwar den mit Einstellring.
Zum Testen.
Hört man hier, das ist mal ein mechanischer Klick am Einstellring, wusste ich auch nicht, ganz interessant, damit ich mit meinen Objektiven testen kann, denn das ist ja auch das, was ich tatsächlich vorhätte, wenn ich sie kaufen wollte. Ja, und das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ich packe den Karton aus, stecke den Akku rein, Akku nicht geladen, ist auch doof irgendwie.
Was, kam mit ungeladenem Akku?
Ja, also nichts, was relevant wäre, um damit jetzt wirklich arbeiten zu wollen, also quasi leer. Und da war so mein erster Impuls war, wann endlich gibt es ein Joint Venture von Ineloop, also Panasonic Ineloop, mit den Kameraherstellern, dass halt vollgeladene Akkus ausgeliefert werden können, dass die ihre Ladung nicht verlieren und so. Das wäre so geil, wenn man etwas bekäme, was man sofort benutzen könnte.
Aber Ineloop macht doch keine Lithium-Ionen-Akkus, oder?
Na, das ist schon eine Lithium-Ionen-Technologie in den Dingern.
In Ineloops? Nee, nein.
Guck's nach, es soll jetzt um die R6 gehen, über Ineloop können wir dann nächste Woche sprechen.
Gut.
Also das sollten die vielleicht mal in Angriff nehmen, so das wäre so mein Tipp an Olympus, an Canon, an Nikon, an Sony. Sprecht doch mal mit denen, vielleicht geht da ja was. Keine Ahnung, ob das was taugt. Ja, dann habe ich das Ding also erstmal geladen, beziehungsweise nicht vollgeladen, weil es war halt Wochenende. Am Wochenende fahren wir zum Pferd raus. Ich hatte also irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, den mit Akku, mit Strom zu versorgen. Rein ins Gehäuse und dann los ging's für den ersten Ausflug. Während das Ganze geladen hat, habe ich mir natürlich das Gehäuse mal angeguckt. Und ja, die Frage ist halt, ist sie wirklich klein? Ist sie handlich? Wie groß ist sie? Wie handlich ist sie denn nun wirklich? Verglichen mit meiner 5D Mark I ist sie sehr klein. Verglichen mit meiner alten 350D ist sie doch ein Zacken größer. Und das Display ist ein Monster. Ja, das ist ein Cineplex-Display gegen das an der 350D, wer sich noch erinnert. Cool. Also das ist schon mal der Burner. Und ich würde sagen, sie ist von der Breite her ähnlich wie die OMD, meine EM1. Mark 1, Mark 2, also von der Breite her ähnlich. Von der Höhe war mein erster Impuls her, ist sie auch sehr ähnlich, also sehr ähnliche Maße. Das stimmt aber nur halb, weil ich habe an meiner EM1 unten drunter einen kompletten schmalen Boden von Really Right Stuff, um eben so eine AK Swiss kompatible
Aufhängung
zu haben. Genau.
Ja.
Und das macht die halt nochmal so einen kleinen Finger ungefähr höher. Und das ist das, was hier an dem Gehäuse schon per se dran ist. Das heißt, sie ist tatsächlich etwas höher als die OMD EM1. Und man würde ja hier jetzt auch noch mal eine Schnellwechselplatte drunter machen wollen. Also sie ist etwas größer als die Olympus. Aber es ist auch ein größerer Sensor und ein größeres Bajonett dran. Ne? Das muss man ja mal zugute halten. Und sie ist schwerer als die Olympus. Also das ist mir sofort aufgefallen. Der Akku ist schwerer. Der Body ist schwerer, also insgesamt alles etwas schwerer als bei der Micro Four Thirds. Hätte mich aber auch gewundert, ehrlich gesagt, wenn nicht. Dann ist es natürlich so, einfach so rein von der Optik, ich meine, guck dir die Kamera an. Das ist ein rundgeschliffenes schwarzes Stück Hartseife oder so. Da ist keine Ecke, da ist keine Kante, da ist nichts zum Angucken, da ist nichts stylisch dran. Das ist ein Canon-Body. Das ist ein Canon-Body, wie jeder Canon-Body.
Das heißt, da keine Kanten. Guck dir doch mal das Prisma oben an. Das hat doch eine Kante.
Das ist auch rundgeschliffen. Alles rundgeschliffen. Alles.
Ja, so ein bisschen abgerundet ist es aber.
Ja, alles rund. Alles stromlinienförmig. Ist also verglichen mit jetzt einer Fuji, so einer X-Serie oder mit der Olympus OMD oder einer Pen-Serie, die ja so ein bisschen so einen Retro-Charme haben, die ein bisschen Glanz-Silber-Kante haben oder irgendwas. Das hast du hier gar nicht. Also diese nimmst du nicht in die Hand, weil du irgendwie einen Look haben willst oder einen Look hast und eine stylische Kamera zu deinem Look haben willst. Das ist sie nicht. Was sie aber ist, ist, wie gesagt, das ist ein Canon-Body. Das heißt, wenn du ein Canon-Body schon mal hattest, und ich hatte jetzt ja schon mal mindestens zwei und auch diverse in der Hand, du fühlst dich einfach sofort zu Hause. Also sie fasst sich im Gegensatz zur EM1 viel angenehmer an, weil der Griff ist etwas tiefer und etwas dicker. Ich kann die also länger krampffrei halten. Ich hatte die wirklich jetzt den ganzen Nachmittag unterwegs, auch mit einem großen, mit dem Teleobjektiv auch. Die kann man wirklich sehr gut festhalten. Die Knöpfe sind alle da, wo man sie erwartet. Man muss sich nicht großartig verrenken. Also Ergonomie würde ich sagen, top. Ja, kann man, Verbesserungen gibt es immer. Das hängt natürlich immer davon ab, was man für eine Handgröße und Fingerlänge hat. Aber insgesamt würde ich sagen, top. Ja, gibt es nichts zu meckern an der Stelle. Kann man durchaus sehr positiv werten, finde ich. Auch die Tasten von der Bedienung her, die Druckpunkte, so halb durchdrücken vom Auslöser, Joystick bedienen, die Räder bedienen, die haben hier so einen Klick, eine gewisse Schwergängigkeit. Gerade so, dass du nicht versehentlich irgendwas verstellst, aber genug, dass du eben merkst, dass du was verstellst. Also das ist, haben sie wirklich, also das hat Canon drauf, das muss man einfach sagen. Man fühlt sich sofort zu Hause. Auch wenn du jetzt in den Sucher guckst, ich bin die Spiegelreflex und zwar eine sehr alte Spiegelreflex, die 5D Mark I gewohnt. Und eben die moderne OMD. Und wenn ich jetzt hier in den Sucher schaue oder aufs Display schaue, es sind eigentlich keine Fragen da. Es erschließt sich sofort, was du für Informationen hast und wo sie stehen. Display, groß, schön, gibt's nichts zu sagen. Hoch genug aufgelöst, also es stört mich nicht, dass das niedrig aufgelöst ist. Wir sprachen darüber, dass es da höher aufgelöste Bildschirme gibt. Hat mich nicht gestört. Was ganz pfiffig ist, wenn du das Display rausklappst, dann ist per Default der Sensor zum Umschalten auf den elektronischen Viewfinder deaktiviert. Das ist etwas, was bei der Olympus erst mit einem Firmware-Update kam, bei der Mark II, bei der EM1 Mark II. Hier ist es per Default so, das heißt, wenn das Display ausgeklappt ist, dann kann auch mal der Strappen drüber baumeln über dem Sucher und der schaltet dann nicht ständig das Display ab. Kann man aktivieren, wenn man das möchte. Aber ich finde die Default-Einstellung da sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Der elektronische Sucher war ja auch so eine wichtige Frage. Der ist
ganz
sehr
wichtig. Für mich wäre das total zentral. Ja.
Der ist auch absolut zentral. Das Erste, er ist sehr groß. Also als Brillenträger, wenn ich mit Brille reinschaue, kann ich ihn nicht komplett überblicken. Das ist das Problem, was ich bei der 5D auch habe. Ist halt Vollformat, ist ein sehr großes Sucherbild. Ist also kein Mäusekino, sondern ist wirklich ein großes Bild. Eigentlich sehr angenehm. Wie gesagt, für Brillenträger das klassische Problem an dieser Stelle. Es gibt eine Menüeinstellung, um das Bild, was man im Sucher sieht, etwas kleiner zu machen. Dann hat man die Zusatzinformationen nicht Overlay in dem Bild, in seinem Sucherbild, sondern quasi auf einem schwarzen Balken. Und das eigentliche Bild ist ein bisschen kleiner. Das kann dann ganz angenehm sein für Brillenträger. Habe ich aber nicht benutzt, weil ich schaue in der Regel über die Brille rüber hinein. Das ging dann gut genug. Die Auflösung von dem Sucher in der R6 ist deutlich höher als die Auflösung in der EM1. Das ist etwas, was ich sofort gesehen habe. Also ich habe in diesen Sucher reingeschaut und habe erstmal gesagt, wow, das ist ein moderner Sucher. Also da hätten sie bei der EM1 Mark III sicherlich gerne mal ein bisschen Gas geben dürfen an dieser Stelle. Ich habe kein Problem mit der EM1 zu arbeiten, wirklich nicht. Aber wenn man in die R6 reinguckt, dann weißt du plötzlich auch, dass du bei der EM1 Pixel siehst. Die siehst du hier bei der R1, wenn du sie wirklich suchst. Wenn du zum Beispiel so eine die Waage eingeblendet hast, also den künstlichen Horizont, das ist eine ganz feine Linie und wenn die ein bisschen schräg steht und du guckst genau hin und konzentrierst dich, dann kannst du ganz feine Treppchen erkennen. Das ist wahrscheinlich das, was bei noch höher aufgelösten Suchern, die es ja gibt, zum Beispiel bei der Sony, dann wahrscheinlich auch weg ist. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich nichts mehr, was mich stören würde. Da musste ich wirklich länger suchen, bis ich da was gesehen habe.
Was für eine Wiederholfrequenz hat der Sucher?
60 per Default, 60 Bilder. Das ist verdammt flott. Also ich habe da durchgeguckt und habe eigentlich nichts gemerkt, was mich gestört hätte. Ich kann jetzt nicht auswendig sagen, was die EM1 per Default hat, ob die 30 oder auch 60 macht. Ich weiß es nicht genau. Aber ich fand das sehr flüssig. Und dann habe ich im Menü mal umgestellt auf die hohe Framerate, also auf 120. Und alter Schwede, das gibt noch mal richtig einen Schub, das merkst du. Und zwar vor allen Dingen, wenn du schwenkst, in der Standardeinstellung mit den 60 Bildern, wenn du schwenkst, dann hast du doch leichte Schlierenbildung, wenn du dann halt darauf achtest. Bei 120 hast du die einfach nicht mehr. Also das ist wirklich gut. Kostet dann aber auch Akku. Ne? Machst mal weniger Bilder dann damit.
Wie viel kann man das?
Was ist das? Höre in einer der letzten Folgen, habe ich nicht auswendig. Es ist spürbar. Okay. Also es braucht wirklich mehr Strom dann.
Gut.
Aber vielleicht interessant irgendwie für Sport, für Action oder ja, was weiß ich, wo immer ihr wirklich auch mit dem Auge nichts verpassen wollt von der Situation. Die Farben im Viewfinder, die sind okay. Du kannst auch den Viewfinder einstellen in der Helligkeit und auch in der Färbung, also ob er eher wärmer oder eher kühler oder neutraler dargestellt wird. Da gibt es mehrere Einstellungen, die man machen kann. Default hat mir gut gefallen. Was mir sofort aufgefallen war, ist, es war an dem Tag streckenweise sehr hell am Himmel, also überstrahlt, obwohl es sehr bewölkt war. Und dann hat der Sucher, das ist aber, also mir ist es bei der OMD noch nicht so deutlich aufgefallen, das ist mir hier deutlicher aufgefallen, das Display wird halt ab einer bestimmten Stelle nicht heller. Und nicht heller ist jetzt rein optisch betrachtet nicht zwingend weiß, sondern eher ein helles Grau. Und heller wird es halt nicht. Und wenn du jetzt aber so mit dem Auge rausguckst und du siehst einen sehr überstrahlten Himmel und dann eben hellgraue Wolken davor und du hast dann eine Überbelichtung in deinem Sucher, die du ja siehst in der Vorschau, dann siehst du halt einfach eine hellgraue Fläche. Und ich habe am Anfang immer überlegt, wieso sieht das Bild so gehemmt, so komprimiert aus? Also beim
ist Ton, es dann halt vom Dynamikumfang ein bisschen
genau.
Gequetscht.
Oder? Und das wirkte irgendwie falsch. Und in anderen Situationen.
Aber nur im Sucher, ne? Das ist nachher auf dem Bild, ist aber nichts.
Ja. Genau, und auf dem Bild alles okay. Und das war aber auch in vielen Situationen überhaupt nicht so. Und dann habe ich lange überlegt, warum das so war. Und das war, glaube ich, immer dann, wenn ich den sehr hellen Himmel mit im Bild hatte, dass das irgendwie falsch wirkte, weil plötzlich das nicht so helle unten genauso hell war wie der Himmel, vermeintlich Himmel oben, weil da einfach das Display nicht heller dargestellt hat. Ich habe mir das Sucherbild dann heller gemacht, also insgesamt heller gemacht, dann war es etwas angenehmer für mich beim Durchgucken. Keine Ahnung. Vielleicht kann man da auch noch mal OLEDs basteln, die einen höheren Kontrastumfang haben oder sowas. Ist jetzt aber auch nichts, wo mein Herzblut dran hängen würde. Es war mir nur aufgefallen. Ja, drinnen überhaupt keine Auffälligkeiten. Alles gut. Und dann ist mir natürlich noch was aufgefallen, weil ich bin da natürlich losgezogen. Der Ibis, der interessiert mich natürlich. Weil es ist die erste Canon mit einem eingebauten Stabilisator, sprich mit einem beweglichen Sensor, der sich in alle Achsen frei bewegen kann. Der also die Rotation ausgleicht, der ein Kippen ausgleicht in alle Richtungen. Das ist sehr angenehm. Und das wollte ich natürlich testen, weil das ist etwas, was mich zur OMD gebracht hat, zu Olympus, der einfach wahnsinnig gut ist. Das ist der beste Stabilisator, den es auf der Welt gibt in einer kaufbaren Kamera, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Wir reden jetzt mal nicht über irgendwelche Flugteleskope oder sowas. Also verdammt gut. Und da habe ich gesagt, okay, also wenn ich wieder zurückgehe zu Canon, dann nur, wenn da auch ein Ibis drin ist, weil den habe ich lieben gelernt. Alle Objektive stabilisiert, sehr schön. Also habe ich das sofort ausprobiert. Und was ich natürlich auch ein bisschen vermisst habe, ist der Weitwinkel. Ich habe keinen super Weitwinkel für die Olympus. Da gibt es halt seit einiger Zeit dieses 7 bis 14 oder sowas, aber das habe ich halt nicht. Ich habe aber ein Sigma 12 bis 24 fürs Vollformat. Und das habe ich dann drauf adaptiert. Und dann bin ich damit losgezogen. Und habe gedacht, mein Gott, ist dieser Ibis scheiße. Ja, also das kann ja gar nicht sein, wie schlecht der ist, dachte ich mir so. Und habe dann auch mal einen kurzen Videoclip gedreht und das war alles am Zittern und am Wackeln. Und wenn ich einen Schritt gemacht habe, hat das ganze Bild gewackelt.
Also Sigma-Objektiv.
So,
mit eingebautem?
Nein, ohne.
Es hat kein Stabi drin.
Hat kein Stabi.
Okay.
Also er hat den Stabi von der Kamera benutzt. Du hörst diesen Stabi auch arbeiten. Und zwar mit diesem Sigma-Objektiv hörst du den wirklich arbeiten. Also der bewegt den Sensor scheinbar bis zum Anschlag. Aber ich denke noch, da kann doch nicht
hat's sein. Hat's geklappert?
Ja, du hörst das wirklich. Du hörst das Suchen, du hörst das Klackern. Wenn du einen Schritt machst, dann klack. Ich denke, das gibt's doch nicht. Habe ich in IBIS ausgeschaltet, alles gut. Weil ist ja ein super Weitwinkel, also da wackelt nichts. Ja, kann nicht sein. Habe ich halt den Tag erstmal ohne Stabi weitergemacht. Ich habe auch ein paar Testaufnahmen tatsächlich gemacht, die Kamera ruhig gehalten, einen Anhänger fotografiert und das Bild ist verwackelt, also die Aufnahme ist verwackelt bei einer längeren Belichtungszeit. Da stimmt was nicht, denke ich. Vielleicht ist die Kamera defekt. Gehe nach Hause, wundere mich erstmal. Dann habe ich das Canon, das EF 85 1.8, das alte, dran gemacht. Denk jetzt, zeig mal was, Sucher, weil beim Weitwinkel wackelt ja eigentlich eh nichts. Was soll ich sagen? Stabiles Sucherbild, perfekt. Ja, wie ich es gewohnt wäre, auch von der Olympus, vielleicht eine Idee schlechter, aber wirklich gut. Ja, Spekulation. Sigma macht ja Reverse Engineering vom Protokoll. Ich hatte früher zum Beispiel mal so ein 70 bis 200 von Sigma, was plötzlich an der digitalen Kamera, als ich die 5D gekauft habe, nicht mehr funktioniert hat. An der 350D ging es, glaube ich, noch und an der 5D dann nicht mehr. Da konntest du nur auslösen bei Offenblende, sonst nicht. Und da hat Sigma gesagt, ja, gibt ein Problem, können wir leider kein Chip-Update machen bei dem Objektiv, hat mir einen geringen Aufpreis angeboten und dann auf 70 300 abgedatet. Dann ging es. Das heißt, ich vermute auch hier, dass in dem, ich habe das Mark I von dem 12 bis 24 vom Sigma, dass da irgendwas im Protokoll nicht gefüllt ist, was jetzt aber benutzt wird in der neuen Kamera, wo jetzt einfach nur irgendein Default-Wert kommt und der IBIS denkt dann vielleicht, ja, da sind wahrscheinlich 100 mm dran oder so, korrigieren wir mal. Und dann macht er natürlich bei jeder kleinen Bewegung, die du gar nicht siehst im Bild, eine super Korrektur und macht eine totale Überkorrektur.
Aber er hat keinen Schaden davon
getragen. Nein, funktioniert alles.
Ich stell mir vor, wie der Sensor so im Gehäuse rumfliegt. Dong, dong, dong.
Klappert
so,
jetzt
so wie, ein bisschen. So wie irgendwie, ja genau. Das,
also das, nee. Okay, alles das gut. Fand ich nur ganz interessant. Also nur weil man EF-Objektive oder EF-kompatible Objektive adaptieren kann, heißt das nicht zwangsläufig, dass der IBIS damit auch sauber funktioniert. Also das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Da kann man jetzt natürlich auf Firmware-Updates hoffen. Bei der Olympus zum Beispiel kann ich eine Brennweite manuell einstellen, wenn sie nicht erkannt wird. Nun ist es natürlich so, bei der Olympus ist es ein passiver Adapter, das heißt, da kann er gar nichts erkennen. Hier ist es natürlich ein aktiver Adapter und wenn er dann was Falsches erkennt, fehlt die Option, das zu überschreiben, sage ich mal. Dann wäre das ein Workaround, vielleicht könnte sowas kommen. Warten wir es ab.
Hast du noch mit anderen Objektiven getestet?
Also mit dem 50, mit dem 85 1.8, perfekt. Überhaupt keine Probleme. Mit dem 50 1.8, mit dem alten Mark I, überhaupt keine Probleme, funktioniert. Und dann habe ich zwei Objektive, nämlich das 24 bis 105, das Kit-Objektiv von der 5D. Das hat 104. Einen eingebauten IS.
105?
Ja.
105.
24 bis
105. Hier 105. Steht 104. Ich lese hier gerade 104.
Nee, 105
hat das. Das ist ein neues Objektiv.
Okay. Ein Millimeter. Habe ich wegrasiert, ist eh nicht scharf am langen Ende. Und dann habe ich von Canon noch das 100-400, das Mark I, das ganz all dieses Schiebezoom.
Hat und die auch beide haben ja IS.
Die haben beide IS. Und in dem Augenblick, wo ich eins von den beiden hier an den Adapter klemme, ist der IS vom Body deaktiviert. Auch der Menüpunkt ist nicht mehr da. Ist weg.
Auch wenn du im vom Body ist weg, okay.
Vom
das Body heißt,
ist
weg. Der Schalter am Objektiv, der den Stabilisator vom Objektiv an- und ausstellt, tut nach wie vor ganz normal. Aber das,
super.
Die Kamera sagt, ich mache da jetzt nichts.
Genau, dann macht alles nur noch das Objektiv. Und die Kamera sagt, ich habe keinen IBIS. Also kannst im Menü den digitalen Stabilisator könntest du aktivieren. Das habe ich noch nicht getestet. Aber der bewegliche Sensor, der ist deaktiviert.
Das heißt, dass das nur mit den moderneren RF-Objektiven zusammenspielt?
Da wirst du dann wahrscheinlich
eine Kombination noch nachgeliefert? Machen? Kommt das noch? Machen die dann noch
ich was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da notwendig wäre. Bei der, meine Hoffnung wäre gewesen, das Objektiv stabilisiert die Lage von dem Bild und der Sensor die Rotation. Dass er sagt, pass auf, das Kippen und so weiter, das lassen wir mal weg, das macht alles das Objektiv. aber das Rotieren könnte ja der Sensor korrigieren, weil wie die Kamera rotiert, das merkt ja der Sensor in der Kamera, aber das tut er nicht. Also ob das per Firmware kommen könnte oder ob das problematisch ist mit der Kombination, ich weiß es nicht, geht halt nicht.
Und der Frank fragt nochmal, ob du dann den IS ausschalten kannst am Objektiv und dann die Option IBIS wieder da ist?
Du kannst den IS abschalten, dann hast du gar keinen IS. Die Option kommt nicht wieder.
Das heißt, die Kamera verhält sich dann halt wie eine ältere Kamera.
Ganz genau.
Finde ich aber interessant. Vielleicht liegt das ja daran, ich meine, das war ja einer der Gründe, warum die den neuen Mount gemacht haben. Nicht nur die Größe, sondern auch die schnellere Kommunikation, die da über diesen Bus, ne, diese vielen kleinen Kontakte, das sind ja Datenkontakte und diese Kommunikation darüber ist wahrscheinlich wichtig, dass die dann auch ordentlich miteinander reden können. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt nicht schnell genug ist dafür.
Ja, ich stelle mir, also zum Beispiel auch mit dem Sigma, ich stelle mir so ein bisschen vor, dass dieses Protokoll viel breiter ist als das, was bisher genutzt wurde. Und wenn dann irgendjemand ein Reverse Engineering oder sowas macht, also jetzt die Tatsache, warum der IBIS da so wild dreht, wenn du ein Reverse Engineering machst, dann findest du vielleicht die Stelle raus, wo du den String übertragen musst, der dann eingetragen wird in die EXIF-Daten, damit da drinnen steht, mit welcher Brennweite gerade gearbeitet wurde. Aber vielleicht gab es noch irgendwo ein Double, ja, oder ein Float oder so, wo keiner wusste, wofür der gut ist. Und da wird dann irgendwie nochmal auf digitalem Wege eine Brennweite übertragen, die bisher überhaupt nicht ausgewertet wurde, weil wozu auch? Und jetzt wird sie aber benutzt. Ja. Und da hat Sigma vielleicht gesagt, ach, 0 funktioniert, 1 funktioniert, dann machen wir mal lieber eine 1, bevor es eine Division bei 0 gibt. Ja. Und jetzt kommt da irgendwie Mist bei raus. Also so ungefähr stelle ich mir das vor, so als Laie.
Jetzt redest du wie ein Programmierer.
Entschuldigung. aber so, ich war den ersten Tag damit unterwegs, finde ich, verdammt geile Fotos damit gemacht. Also, obwohl ich hatte mal gerade irgendwie, bevor wir losgezogen sind, irgendwie ein Achtel oder so von dem Menü mir angeguckt. Ich hatte noch keine Einstellung verstellt, ich hatte keinen Backbutton-Fokus. Es war alles auf Standard. Ich wusste gerade mal, wo der IBIS an- und ausgeht und so ein paar Details wegen Tracking-Zeug und sowas, wo man das umstellen kann. Ich habe das Ding einfach benutzt. Ich habe ein paar Menschen fotografiert, ich habe Pferde fotografiert, ich habe Hunde fotografiert. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt mit dieser Kamera unterwegs. Und das sagt auch was aus. Also ich habe sie wirklich lange einfach in der Hand gehalten oder eben auch mal kurz umgehängt, aber meistens in der Hand gehabt, also schussbereit. Ich hatte keinen Krampf davon in der Hand. Das ist etwas, was mir bei den ersten Tagen mit der UMD sehr wohl passiert ist, weil die etwas sperriger zu tragen ist, weil das Gehäuse einfach flacher ist. Also insgesamt sehr, sehr angenehm. Mit kleinen Auffälligkeiten im Bereich Firmware und Nutzung an dieser Stelle.
Jetzt, ich könnte noch viel mehr erzählen. Genau, du könntest noch sehr viel. Ich würde mal sagen, wir machen da mal einen Mehrteiler draus und der Erfahrungsbericht geht dann in der Woche weiter. Aber du hast ja auch ein kleines AMA angedingst.
Ja, also ich dachte, das ist nur fair. Das sollten wir machen, solange ich die Kamera auch hier habe, damit ich zur Not nochmal nachschauen kann, weil ich denke, jetzt irgendwann am Wochenende werde ich sie wieder einpacken und dann weiterschicken.
Genau. Machen wir mal Blitzrunde. Der Michael fragt, Gefühlsgrößenvergleich zu Olympus, riesig oder geht es?
Hatten wir sehr ähnlich. Ist ein Tacken höher und der, also tiefer ist sie, also dicker. Was aber sehr angenehm ist. Und deine
Olympus ist die?
EM1 Mark 1, EM1 Mark 2.
Okay. Der Thomas fragt, hast du eine gekauft oder geliehen? Das haben wir auch schon beantwortet. Geklärt.
Ich habe sie geliehen.
Danke, Rolf, nochmal. David, was war das ausschlagende Argument, dass du schwach geworden bist? Also lass mich mal übersetzen in die Zukunft, weil du hast ja jetzt mehrere Tage Zeit mit der. Und das könnte ja tatsächlich zu einem sehr intensiven Gasanfall führen, wo dann Boris hinterher sagt, ja, okay, dann kaufen wir doch eine. Also die Frage aus der Zukunft quasi. Was war das ausschlagende Argument, dass du schwach geworden bist?
Bin ich ja nicht. Lass uns das aufs Fazit schieben in Teil 2 oder Teil 3.
Okay. Thomas fragt, ist der Fokus auf die Augen wirklich so geil, wie YouTube behauptet?
Ja. Autofokus-Tracking, ich wollte es nicht glauben. Also ich hatte ein Sperling.
Augen-Tracking?
Ja, ich hatte einen Sperling am Himmel. Der war ungefähr so groß wie dieses kleinste Fokusrechteck, was das Ding darstellen kann. Und vor dem Himmel ist das natürlich ein herausragendes Ziel. wurde dieser Sperling fokussiert, der schwebte so über dem Feld und wollte jagen. Und ich bin dann halt, wenn er weitergeflogen ist, mitgezogen. Wenn er in Sturzflug gegangen ist, bin ich mitgezogen. Und natürlich ziehe ich später nach, als dieser Vogel fällt oder fliegt. Und du siehst im Sucher in Echtzeit, siehst du das Tracking, wo er diesen Vogel verfolgt. Und wenn du dann die Kamera schwenkst, dann bewegt sich, also das Ding bleibt auf diesem Vogel festgetackert. Und ich hatte eine Situation, wo der Vogel dann vor dem Wald lang geflogen ist und das einfach wie festgetackert diesem Vogel gefolgt ist. Das schien an den guten Lichtbedingungen dazu liegen, weil an zwei anderen Situationen in die andere Richtung, also andere Lichtsituationen, hat das leider nicht mehr geklappt. Da hat er sich dann irgendwann auf die Bäume im Hintergrund fokussiert oder auf einen Baum im Vordergrund, da hat das dann nicht mehr geklappt. Da muss man aber auch sagen, es gibt noch, weiß ich nicht, 10 Einstellungen oder sowas für dieses Tracking, wo du alles noch konfigurieren kannst. Da bin ich jetzt kein Profi. Und der Sperling war wirklich ein bisschen weit weg für meine 400 mm. Und dass das überhaupt geklappt hat, fand ich schon extrem cremig.
Ich habe, glaube ich, gestern auf YouTube
Sperling,
auf Twitter.
Danke.
Sperber. Ne? Ich habe gestern auf Twitter gesehen, der Martin Bailey hat die R5, glaube ich, und der hat irgendwie, oder auch nur geliehen, keine Ahnung, was weiß ich, auf jeden Fall hat der eine Libelle in der Luft fotografiert.
Ja, wenn sie nah dran ist, also wenn sie groß genug ist, glaube ich das sofort. Ja. Also das Ding ist wirklich schnell. Ich hatte dann mal umgeschaltet auf eine Tierpriorität, also kannst sagen, willst du Mensch, Tier oder egal. Habe ich dann auf Tier geschaltet. Da habe ich bei Pferden keinen großen Unterschied gemerkt. Also sobald dann ein Mensch wieder aufgetaucht ist, hat er sich dann doch wieder den Mensch gegriffen. Aha. Wahrscheinlich ist die AI noch nicht
Augen, weißt du?
Ja, vielleicht ist die AI nicht auf die Pferdeform. Streckenweise wurde das Pferd wirklich als Ganzes erkannt, manchmal der Kopf davon, manchmal das Auge davon. Aber also wenn du irgendwas tracken lässt, ist abartig. Also kein Vergleich mit der Olympus. Zumindest die EM1 Mark II kann ich beurteilen. Die Mark III habe ich nicht. Die soll ja noch mal ein bisschen besser geworden sein. Aber die Mark II, ja, besser kein Tracking benutzen, lieber Continuous Autofokus und ein bisschen selber drauf achten, dass man über dem Sucher bleibt, also über dem Fokuspunkt bleibt. Mit der R6 hätte ich überhaupt keine Schmerzen, einfach zu sagen, folg einfach mal, mach mal. Geil. Schon gut.
Ist ja der Hammer. Gut, Frank hat noch ein paar Fragen. Ob du RF-Objektive dazu gekauft hättest, das haben wir geklärt.
Habe ich leider nicht, nein.
Hast du du hast aber auch kein RF-Objektiv da, richtig?
Ich habe keins da, nee.
Okay, dann die EF-Objektivfrage hat sich auch geklärt.
Habe ich alle aufgezählt?
Welchen Adapter hast du? Den mit Kontrollring?
Ja, mit Kontrollring.
Und welche Funktion hast du auf den Ring gelegt, fragt der Frank.
Keine. Also zum Schluss habe ich eine Option draufgelegt, um den Autofokus-Modus zu wählen, also dass du schnell zwischen der Art des Autofokus wechseln kannst. Das war dann ganz praktisch mal, aber habe ich jetzt auch noch nicht wirklich mitgearbeitet an der Stelle. Da kommen wir dann in Teil 2 oder 3 dazu. Dieses Ding, so klein wie es ist, ist ein Monster an Bedienmöglichkeiten und es tut ihr nicht immer gut.
Das ist halt bei professionellen Tools so. Der Michael möchte noch wissen, so als Liebhaber des Olympus Ibis, wie schlägt sich die Canon-Variante, hast du, glaube ich, auch gesagt,
ja,
gefühlt gut. Ähnlich bis vielleicht ein bisschen schlechter.
Schlecht, ja. Also gut, ich würde sagen, Tacken schlechter. Ich hatte das 70 bis 300 von Sigma nochmal angeschlossen, um zu gucken, ob das Sigma auch ein Problem macht mit dem Stabi. Da hat es aber funktioniert. Das heißt, ohne Stabi deutlich schlechter als mit Stabi, so vom Zittern her. Aber wenn ich das adaptiere an die Olympus und ich stelle ein, welche Brennweite ich habe, dann ist dieses Sucherbild bei 300 mm, was ja einem Bildwinkel dann von 600 entspricht, einfach festgenagelt im Sucher. Das steht einfach still.
Bei der Olympus.
Bei der Olympus. Und das hast du bei der R6 nicht. Also da hast du immer noch so ein bisschen Fluktuation.
Jetzt ist aber die Frage, ob dann nicht vielleicht Sigma, weißt du, das, vielleicht ginge das bei Sigma besser, weil die andere, das andere Objektiv hat ja ein Problem. Dass du da
weiß
vielleicht,
also diese
Vergleichbarkeit, ich weiß es nicht. Also ich kann das auch gut glauben, dass der Olympus einfach das besser kann. Ja.
Man müsste jetzt.
Aber schlecht ist die Canon auf keinen Fall nicht.
Nein,
auf jeden Fall nicht.
Nein. Ne? Also ich müsste jetzt eine längere Canon-Brennweite ohne eingebauten Stabi haben, damit ich das testen könnte, um das wirklich vergleichen zu können. Aber ich würde sagen, sehr gut.
Gut. Dann sag ich mal, wir machen nächste Woche weiter mit dem Erfahrungsbericht. Hast ja dann doch noch die viele, viele Details dir angeguckt und aufgeschrieben.
Na klar.
Lass uns mal kurz zu Matthias kommen. Der Matthias hat nämlich einen Tweet geschickt bezüglich unseres kleinen Adobe-Rants letzte Woche. Da ging es ja darum, dass Adobe in Lightroom Mobile einen Bug eingebaut hat und dass Bilder und auch Presets, die nicht gesynkt waren mit der Adobe Creative Cloud, dann verschwunden sind. Auch für immer und ewig quasi. Es sei denn, man hat noch ein Backup, wo das drin ist. Aber man muss dann immer das komplette Backup zurückspielen. Der Matthias hat dann gesagt, es gäbe ein Tool, das heißt iMazing. iMazing. Weder gesponsert noch kennen wir es, aber das Tool behauptet, es könne ganz toll einzelne Dinge aus so einem iPhone zurückspielen, also quasi eine alternative Backup-Möglichkeit. Auf Rückfrage konnte mir der Matthias dann aber auch nicht sagen, ob das dann auch die Lightroom-Daten hätte separat zurückspielen können. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob das dann ginge, aber lass mich gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, auf die einzelnen Datenblöcke von einzelnen Applikationen hast du, glaube ich, nur bedingt Zugriff von außen, nämlich dann, wenn es dafür eine API gibt, glaube ich. Aber gut, auf jeden Fall haben wir das hier mit erwähnt und jetzt kommen wir zum Schwobler.
Wir brauchen also noch einen Schwurbel-Jingle.
Mal schauen. der Schwobler ist ja das Community-Projekt der Lightroom. Was ist es? Der Lightroom MIDI-Controller im Selbstbau. So kann man das ungefähr sagen. Und letzte Woche wollten wir da eigentlich schon ein kurzes Update machen. Ich habe sträflich vergessen, das Video einzuspielen. Hatte es schon da, das holen wir jetzt gleich nach. Weil die haben dann tatsächlich ein Video produziert für den Schwurbler, wo einfach mal so ein Update, was denn bisher gegangen ist. Und das wäre jetzt der Moment, wo alle, die das auf dem Podcatcher hören, in Audio, vielleicht das Video mal einschalten mögen. Und zwar, das ist der oberste Link in den Shownotes. Das ist der Videolink. Also das würde sich wirklich, so, glaube ich,
so lohnen. Sollen wir das jetzt live jetzt
muss ich mal.
Sollen wir das so sagen?
Was?
Wie bei Miss Marple, sollen wir jetzt hier eine Live-Tonspur drüber sprechen?
Nee, braucht man nicht.
Ich zwei muss Herren ganz elegant gekleidet gehen des Wegs. Sie ziehen grüßend ihren Hut. Die Häuser im viktorianischen Baustil sehen verfallen aus.
Jetzt mal langsam, warte mal, das muss ich hier noch wegmachen. Der Manuel, der wird nämlich jetzt einfach ein bisschen was dazu sagen. Und wir gucken und hören uns das jetzt einfach mal kurz an.
Boah, ey.
Also erstmal sehen wir einen sehr cinematischen Trailer hier. Sich richtig
mit Wolken. High-End-Produktion.
Ja, aber sehr du. Das ist cool. Mit Happy Shooting Community Logo.
Mit ganz vielen Logos. So.
Wie man sieht, war die erste Machbarkeitsstudie schon ein voller Erfolg und hat alles einwandfrei mit MIDI to LR funktioniert. Hat sich im Ganzen direkt angeschlossen und einen Prototyp auf Basis des 2.0 erstellt. Jetzt mussten wir nur noch klären, welche Regler wir im MVP verbauen wollen und wie es alles aussehen sollte. Schnell haben sich die ersten Designvorschläge von Markus und Wolfgang eingefunden, von denen dann auch der X2 von Wolfgang genommen wurde. Da 2.0er Teamsjahr dann jetzt hier mittlerweile abgekündigt wurde, ist für uns dann klar geworden, dass wir auf einen LC umsteigen, da er auch in Deutschland günstiger ist als der 2.0er. Dabei stellte sich auch schnell heraus, dass die kurzen 32-Bit-Teamsys als auch die langen für unseren Zweck gleich gut genug sind. Daraufhin wurde noch das Platin-Design entworfen, ein kurzes Render, um auch noch zu visualisieren, ob alles passt. Dann konnte man eigentlich schon testen, ob der 4.1er als Schwurbler erkannt wird. Und siehe da, ja, das tut er. So, jetzt packen wir noch den jungfräulichen LC rein und kompilieren die ganze Geschichte und spielen die Firmware auf. Und als Gegenprobe habe ich das Ganze nochmal an Windows gehängt und siehe da, da ist dasselbe in grün. Da der MVP jetzt sozusagen fertig ist, begannen wir dann mit dem Aufbau von Prototypen. Da ich das System nur Fehler prüfen wollte, ist mir eigentlich auch relativ egal gewesen, was für ein Case ich genommen habe. Und das war ein altes und das hat sich dann auch direkt gerecht, weil das nämlich ein sehr zickiges Case war, das sich halt weggebogen hat. Und somit habe ich einen der hässlichsten Prototypen überhaupt gebaut. Zusammengefasst haben wir den MVP-Schwuppler jetzt im Schaltplan. Das Platin-Layout mit den Dateien zum Selbstätzen oder zum direkten Fertig-Platine bestellen. Wir haben funktionierenden Code mit sämtlichen 32-Bit Teensy-MCUs und Unterstützung. Eine Einkaufsliste mit benötigten Teilen. Wir haben mit dem Wiki begonnen und ein erstes Assembly-Video ist auch fertig. Jetzt könnte man eigentlich direkt die Platine bestellen. Aktuell arbeiten wir aber noch an der Doku und die Dateien, um ein Case aus Holz oder aus dem 3D-Drucker zu erzeugen.
Wir sehen einen 3D-Drucker, der ein Gehäuse erzeugt. Mhm.
Ja. Also der Schwobler, erstmal geiles Video.
What?
Ist das der Hammer oder was? Ist das der Hammer oder ich, was? Was die da innerhalb von wenigen Wochen aus dem Boden gestampft haben, ist der Hammer. Träne, also wir haben gerade gesehen, Prototypenbau und Schaltpläne und Auswahl von irgendwelchen Prozessoren und also dieser Teensy und das ist die Arbeit an der MVP Edition. Also MVP steht für Minimal Viable Product. Das ist quasi das Basisprodukt, das Einfachste, das Simpelste mit der Basisfunktionalität, weil das macht man immer als erstes erstmal das Produkt, was quasi die Grundlagen abdeckt. Später hat man dann immer noch Möglichkeiten, vielleicht mal eine aufgebohrte Version für, für zwei Hände zu machen oder sonst was. Das sind also jetzt also quasi die Gehversuche. Wir haben hier tatsächlich jetzt auch schon Platinen gesehen und irgendwelche Einkaufslisten, an denen gearbeitet wird, also welche Teile bekommt man wo und welche Teile sind vielleicht auch mit anderen Teilen bei anderen Lieferanten äquivalent. Es ist jetzt mittlerweile ein Wiki, was da losgetreten wurde, verfügbar. Das würde ich auch, glaube ich, das wird eh alles verlinkt. Also im Schwobler-Wiki ist dann zum Beispiel jetzt für die Version 1.0, für das MVP Version 1.0, ist dann zum Beispiel jetzt festgelegt, das haben die also dann im Slack quasi eruiert mit Umfragen und so weiter, wie viel es denn haben soll. Also der MVP wird 8 Drehregler mit jeweils 4 Tastern haben und einen Tastenblock mit 9 Tasten, ein zentraler Drehregler, ein großer und dann noch ein Taster zur Auswahl. Ich versuche das mal kurz hier im Wiki aufzumachen, dass ich das mal kurz zeigen kann, die MVP-Version. Da gibt es nämlich tatsächlich ein Bild dazu. Moment, das schalte ich jetzt hier mal um. Mach mal den Browser an, so. Und da gibt es jetzt Designvorschläge. Ich glaube, sie sind hier bei dem X2 gelandet. Also hier ist schon mal so ein Vorschaubild, wie das dann vielleicht aussehen könnte.
Sieht schon stylisch aus.
Da sieht man also jetzt die Taster und die Drehregler und hier nochmal das Neunerfeld und der große Regler und so weiter. Und das wäre dann quasi ein minimales Produkt. Das heißt aber nicht, dass das unbedingt dann so aussehen muss, weil wir reden natürlich auch von Selbstbau. Das heißt, Gehäuse ist erstmal so, ja, die machen jetzt zwar mal so ein bisschen Gehäusedesign, das heißt, man wird sich dann auch wahrscheinlich das entsprechende STL-File runterladen können, um es irgendwo drucken lassen zu können oder sich selbst zu drucken. Oder man bastelt sich eben eine Frontplatte drauf oder man benutzt einfach die nackte Platine. Ja, das geht ja auch, Platine mit den Reglern drauf. Das wäre dann quasi so die ganz leichte Version.
Fest in den Schreibtisch einbauen.
Zum Beispiel. Genau. Ja, das ich glaube, die Flexibilität leidet dann ein bisschen drunter. Aber man kriegt so eine Idee, ne? Das ist also schon, das kriegt Hand und Fuß. Aber ist natürlich tatsächlich ein Selbstbauprodukt. Da sind dann, wie gesagt, auch Bezugsquellen verlinkt in dem Wiki. Da gibt's eine Lötanleitung, dass man, weil man muss sich das dann natürlich auch irgendwie zusammen löten. Und das bedeutet, dass man da natürlich ja vielleicht mal ausprobieren muss, wenn man möchte, wie man so einen Lötkolben bedient. Es ist jetzt keine SMD-Geschichte, also so Surface-Mount-Geschichten drauf. Das heißt, man kommt wahrscheinlich dran und man kriegt es wahrscheinlich auch hin, weil man braucht keine speziellen Fähigkeiten dazu. Wer so ein bisschen löten kann, kriegt das auf jeden Fall hin. Ja, dann ja, also ich weiß, dass im Moment irgendwie Manuel, Jochen, Wolfgang und Markus aktiv auf dem GitHub, wo das Ganze gehostet ist, auch committen, also da irgendwie mit dabei sind. Sind natürlich noch ein paar mehr Leute im Slack unterwegs, die dann auch Input gegeben haben zu Fragen und so weiter und auch sonst mithelfen. Die kann ich jetzt namentlich nicht alle nennen, aber es ist eine klasse Community, die auch verlinkt es mittlerweile. Und zwar, wenn wir mal auf happyshooting.de gehen, da gibt es ja hier auf der Website unter anderem diese Community-Projekte. Wenn man da mal draufklickt, dann findet man jetzt eben auch den Schwurbler oben auf der Liste. Da steht das nochmal kurz beschrieben. Da gibt es einen Link zum Slack-Kanal der Schwurbler und dann gibt es eben auch noch einen Link auf GitHub, wo die ganzen Sachen dann entsprechend ja, gehostet werden, die Details quasi und so weiter. Aber der Slack-Kanal ist, glaube ich, ganz gut für Leute, die sagen, oh geil, das will ich ausprobieren, um einfach auch mal Fragen zu stellen, ne? Weil vielleicht ist ja der ein oder andere doch ein bisschen scheu und weiß noch nicht genau, was da jetzt wie und so. Da ist also die Interaktion ganz gut möglich. Und ich glaube also die sind jetzt so weit, dass sie quasi demnächst irgendwie mal so diese Sachen quasi freigeben können. Ich glaube, es ist noch so ein bisschen testen und noch so ein bisschen, ja, dies und das halt, muss auch hübsch gemacht werden. Das Wiki soll natürlich auch irgendwie umfangreich sein und dann den Leuten auch helfen. Da das Ganze auf GitHub ist, ist es natürlich für die Leute, die wissen, wie man das macht, auch durchaus möglich, dann da mitzumachen und sich zu beteiligen. Das heißt, auf die ganzen Listen, Dokumentationen und sonst was hat natürlich jetzt auch jeder Zugriff. Das Ganze ist nach wie vor Open Source und damit einfach ja für alle irgendwie nutzbar. Und ich bin mal gespannt, wo das noch hingeht. Das
ja, ich erst.
Ist echt abgefahrenes Ding. Völlig abgefahrenes Ding.
Also kleiner ja. Tipp für alle, die jetzt anfangen mit Lötkolben. Ne? Es gibt eine ganz wichtige Weisheit. Wenn es anfängt, nach Hühnchen zu reden, dann hast du ihn zu weit vorne angefasst. Immer aufpassen.
Dann hast du, genau. Then you're holding it wrong. Ja, der Schwurbler. Ich bin total stolz also, auf diese Community.
Ich bin baff.
Ja, also
ich wusste nicht, dass das so weit ist. Das da schon also funktioniert irgendwie.
Also, ich hatte das geil. Gefühl, dass möglicherweise da was, dass das was werden könnte, weil ich so die einzelnen Leute auch so ein bisschen zumindest kenne und das oder teilweise zumindest ein bisschen kenne und dann dachte ich, oh, das könnte vielleicht irgendwie Synergien und so. Aber dass das jetzt gleich so explodiert, das ist schon obercool.
Also ist wirklich stark, wirklich, wirklich stark.
Hut ab und ja, ich werde dann mal, wenn das irgendwie soweit ist, also das geht natürlich jetzt weiter und vielleicht können wir das auch irgendwie über den Slack organisieren. Ich vermute ja, wenn da jeder sich jetzt einzeln eine Platine irgendwo machen lässt, dann ist das doof. Vielleicht kriegt man da irgendwie eine Sammelbestellung hin, vielleicht mag das jemand in die Hand nehmen, um das dann in irgendeiner Form, ja, nicht als Business aufzuziehen, aber zumindest vielleicht gemeinsam irgendwie dann auch so ein bisschen Porto sparen und vielleicht kriegt man ja bei höheren Stückzahlen auch irgendwie das ganze Zeug günstiger. In der Regel ist das ja so. David fragt im Slack, wir brauchen eine Jimdo-Seite mit Bestellformular.
Ja.
Nochmal, also das macht ihr mit dem Ding, was ihr wollt. Also wenn da jetzt irgendwie jemand, ich meine, das ist Open Source und das ist unter Creative Commons, unter genau. einer der CC-Lizenzen, das heißt
Non-Commercial.
Vermute mal Non-Commercial und so, wenn man das kommerziell machen will, dann muss man halt mal mit den Leuten reden. Ich denke aber zuerst mal, es ist einfach cool und vielleicht wollen die einen oder anderen ja tatsächlich sich da mal zusammentun. Also der Happy Shooting Slack, der ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, ist dafür der ideale Platz, um sich da auszutauschen und sich vielleicht auch mal irgendwie zusammenzuschließen.
Sagen.
Klasse Geschichte, Hut ab. Ja. Na gut, Hut fast ab, weil ich habe ja noch keinen Prototyp in der Hand und das will ich ja dann schon auch irgendwie, da werde ich mich hier mal einen Abend hinsetzen zum Löten, ganz klar.
Viel
ganz,
Spaß.
Ganz logisch. Der Schwurbler, das ist sehr schön.
Aber wo wir beim Basteln gut. sind, ne?
Ich habe noch eins, warte mal, ich werfe das mal zuerst kurz für die Shownoterinnen und Shownoter hier rein.
Du hast da einen Link gefunden von jemandem, der hat ein Canon-Objektiv zerlegt und zwar eins der neuen.
Naja, es ist nicht nur irgendjemand, sondern es ist Roger Cicala, von LenceRentals.com. Ich finde das immer angenehm, über LenceRentals zu reden, weil die gibt's hier nicht. Das heißt, das ist keine Werbung, sondern das ist einfach ein großer Objektivverleiher in den USA. Und der schreibt toll, der bloggt toll und der macht auch interessante Sachen. Auf deren Blog ist zum Beispiel dieser Artikel, den ich immer wieder mal referenziere mit Kratzer auf der Frontlinse und wie schlimm die wirklich sind. Oder die hatten mal eine Fliege im Objektiv, die man dann tatsächlich nicht gesehen hat. Mhm. Ja. Und jetzt haben sie sich mal hingesetzt und haben das Canon RF 600, das F11 ISSTM, also das neue 600er von Canon, das mit diesem Plastiktubus, was jetzt angekündigt war mit der R5 und R6, das haben sie quasi einmal zerlegt.
Jawohl.
Das ist erstmal nichts Interessantes, ne? Ein Objektiv zerlegen, das machen die regelmäßig, die haben da eine Werkstatt, müssen das auch immer wieder mal tun, wenn sie was Verliehenes zurückbekommen, was dann irgendwie, keine Ahnung, eine Fliege drin hat oder sonst was, oder vielleicht Frontlinse tauschen oder sonst was. Und dann war das so, dass, also der Roger, der schreibt dann, dass er irgendwie nur noch 3 Stunden Zeit hätte, bis er irgendwo Wichtiges hin musste und oder wegfliegen musste sogar irgendwo hin. Und dann dachte er, naja, das zerlegen wir mal kurz. Dann sind die in die Werkstatt gegangen, haben das angefangen zu zerlegen und der ist halt wirklich vom Regen in die Traufe gekommen, weil das wirklich, also man muss das lesen, das ist wie ein spannender Krimi, wie die dann das Objektiv erstmal so Stück für Stück zerlegen und auseinanderschrauben und dann machen sie erstmal unten das Stativgewinde raus, was erstaunlich heftig ist vom Metall her und so. Dann dachten sie, darunter wäre eine Schraube versteckt, ist sie aber nicht. Also wie dringt man in so ein Objektiv ein? Man kennt so die notorischen Stellen, ja. Dann fangen sie an und machen erstmal irgendwie am Bajonett irgendwas ab und nehmen dann irgendwie so ein Inlet raus und dann haben sie das Bajonett rausgemacht und dann haben sie die Kontakte freigelegt und nehmen dann so Ring für Ring irgendwie das Objektiv auseinander, haben dann gleich noch gesehen, dass es halt kein Weather-Sealed-Objektiv ist, sondern dass das halt so Filzpads drin hat, die halt wahrscheinlich so als Friction-Pads gebaut sind, also damit so ein gewisser Reibwiderstand da ist. Dann zerlegen sie weiter, nehmen wieder einen Ring runter, holen irgendwelche Federchen raus und bemerken dann zwischendrin, dass dieses Objektiv schon sehr, sehr anders ist als andere Canon-Objektive. Mhm. Also einfach von der kompletten Konstruktion her, das scheint was komplett Neues zu sein.
Gut,
was
wobei, da hätte ich jetzt so gesagt, nicht
gesehen habe.
Das haben wir ja nun auch schon gesagt, als wir das Ding von außen gesehen haben, dass es auseinanderziehen muss, um es in den arbeitsbereiten Zustand zu bringen. Es ist eine Festbrennweite und dass es zusammengeschoben werden kann. Das ist ja nun auch alles sehr neu in der Art. Ne?
Na, das 35 bis 350, das war auch so ähnlich. Na egal, auf jeden Fall. Ist das, viel Zeug drin, was sie erstmal gar nicht kennen, wissen, wo es hingeht und dann versuchen sie das innere Barrel rauszunehmen und da sind halt dann erstmal irgendwie mehrfach verzweigte Flachbandkabel drin. Also so, wie heißen die denn? Na, so ganz flache Kabel halt. die dann tatsächlich irgendwo bis zum Ende des Objektivs vorne und wieder zurückgehen teilweise. Und es ist irgendwie so gar nicht plausibel, wo die herkommen und wie. Und die sind alle reingeklebt und die muss man dann erstmal mit Heißluft
also ganz
und
so ehrlich, rausmachen. Ich frage mich ja immer, sowas auseinanderbauen und entdecken, das ist bestimmt spannend. Aber jetzt stell dir mal vor, da saß ja mal jemand oder ein Team, was das entwickelt hat. Das musst du dir ja erstmal ausdenken und das musst du erstmal bauen.
Korrekt. Das und, musst du tun. Oh, deshalb.
Unfassbar.
Und naja, ich dachte, dann kommt sie.
Ich fand das immer schon spannend, der Designer oder die Designer, die sich hier im jedem siebten Ei oder so, ne, in diesen Überraschungseiern da diese Bastelsachen ausgedacht haben. Das fand ich ja immer schon sehr faszinierend, was da so alles drin steckt.
Die so aus 3,5 Teilen bestehen, ne?
Ja, es gab da ja auch durchaus komplexere Sachen, ne, mit beweglichen Teilen und so. Gab's
ja, ganz, ja, ja.
Die dann teilweise das Ei, also dieses gelbe Ei damit berücksichtigt, also mit verbaut haben. Und das ist auch schon sehr faszinierend. Aber wenn ich sehe, ja, hier das Objektiv da, die Bilderserie, die du da gerade zeigst, das ist ja irgendwie, das sieht ja schon aus wie so ein Plutoniumstab, irgendwie so wie ein Kleinkraftwerk.
Es ist auf jeden Fall sagenhaft, was da drin so abgeht. Und sie sind dann auch sehr perplex und die 3 Stunden haben dann irgendwie nicht gereicht. Und dann hat er das eben auch nicht mitgenommen.
Ist da denn auch Optik drin oder ist da nur Technik drin?
Ja, es ist halt tatsächlich vergleichsweise wenig Optik drin. Und das ist halt die Kunststoffbauweise und so. Ja. Es ist halt tatsächlich leicht im Vergleich.
Ja, und es ist doch da sprachen wir ja drüber, diese spezielle Linsentechnik, diese Diffraktor. Weiß ich nicht. Also diese
DO-Optiken, genau.
Ja,
und zwar eine neue Art von DO-Optik. Und zwar, das heißt neu, was also eine DO-Optik ist quasi eine Fresnel-Linse, so eine Art.
Genau.
Ne? Da ist die Linse quasi flach, hat aber trotzdem eine hohe Brechkraft, weil die in eigentlich Untersegmente verteilt wird.
Genau.
Und das Problem dabei ist, dass du dann an den Kanten, wo die Untersegmente sind, Brechungen hast. Mhm. Da hast du also Diffraktionseffekte quasi. Und oder Reflexionen und was die jetzt machen, ist, die kleben da 2 aufeinander.
Genau.
Das heißt, die haben 2
DO-Optiken. Exakt passend da drauf.
Na, eben die Frage, wie passend, also sie sagen, eigentlich ist es fancy speak für, wir kleben die halt aufeinander und dann kümmert sich der Kleber natürlich auch ein bisschen drum, dass das passt.
Ja, aber das ist nicht ist nicht mit der Nagelfeile rausgeschliffen. Also das ist schon sehr präzise. Und das ist ja der Witz, dass du dann ja die Fehlfokussierung in den verschiedenen Wellenlängen in die eine Richtung hast. Was weiß ich, rot geht tiefer oder sowas als blau.
Ja.
Und dann kommt eine normale Linse noch dahinter, bei der das genau umgekehrt ist. Das ist rot ist kürzer als blau. Und das hebt sich dann wieder genau aus, sodass du ein sehr scharfes Bild hast, ohne Aberration. Also das ist eine heiße Technik.
Ja, was interessant ist, und da habe ich irgendwo einen Tweet dazu gelesen, und zwar scheint das von der Konstruktion auch aus noch einem anderen Grund interessant zu sein. Wenn du so ein Objektiv baust als Hersteller, dann ist das in der Regel schon ein teilweise sehr manueller Prozess. Ne? Du musst da die ganzen Sachen ineinander stapeln in der richtigen Reihenfolge und dann musst du messen und tun und kalibrieren, damit dann die Objektive untereinander in den Toleranzen stimmen. Und wie wir wissen, geht das mal besser, mal schlechter. Also es gibt tatsächlich ja Hersteller oder auch Objektive, hatte ich auch schon, die so knapp an der Toleranzkante waren, dass die dann mit der Kamera nicht mehr funktioniert haben, mit dem Scharfstellen und so. Also da ist traditionell relativ viel Handarbeit und ein Ding, was sie hier in dem Artikel drin haben, ist es scheint so, dass das Objektiv tatsächlich Vorrichtungen drin hat, um solche bestimmten Kalibrierungen dann maschinell machen zu können. Das heißt, die haben wohl den Produktionsprozess da auch verändert und entsprechend angepasst. Das ist zumindest die Vermutung, die sich daraus ergibt. Dass da einfach optimiert wurde, was ja theoretisch auch geht, wenn du eine entsprechende Maschine hast, die was messen kann und sich das lässt sich ordentlich quantifizieren, dann kannst du das auch in irgendeiner Form, kannst auch mit dem Roboter an einem Schräubchen drehen, um das dann noch irgendwie gerade zu biegen. Nur scheint das hier tatsächlich das Objektiv auch so designt worden zu sein, dass das möglich ist, fand ich ein interessantes bisschen Information. Also wer einen spannenden Krimi lesen möchte, das ist auf jeden Fall lohnenswert, da mal in diesen Artikel reinzugucken. Wir verlinken den natürlich in den Shownotes.
Das wäre jetzt zum Beispiel so ein spannendes Objektiv für die R6 gewesen, um halt die Jagdvögel zu fotografieren.
Mit Blende 11.
Ja, warum denn nicht?
Ja.
Machst halt klar. Den ISO hoch.
Ja. Machst du.
High ISO Test. Gut. Muss ich auch noch. Kommt alles noch. Na,
wie lange hast du die jetzt noch? Wie lange darfst du die jetzt noch behalten?
Ich denke am Wochenende noch. Und dann schätze ich, dass ich die am Sonntag einpacke, damit sie zeitig auf den Weg kommt.
Damit der Rolf sie auch kriegt.
Wieder. Ganz genau.
Oder überhaupt erstmal kriegt, genau.
Ja, außer er macht mir ein günstiges Angebot für die gebrauchte, zerschlissene.
Genau. Die du dreimal über die Weide gezogen hast. Am langen Band.
Ja, ich habe echt gut aufgepasst, dass die Tiere nur ans Objektiv und nicht an den Body gehen und so.
Dann ist ja okay.
Ja, sehr schön. Sehr schön ist auch das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch eine eigene Webseite bauen, ohne zu wissen, wie man sich eine Webseite bauen muss. Ihr müsst eigentlich nur wissen,
das dass... Das geht?
Ja. Echt? Ihr müsst nur wissen, ob ihr eine Webseite haben wollt, ja, oder jemanden kennen, der unbedingt mal eine braucht und immer sagt, ah, nee, weißt du, irgendwie machen lassen ist schweineteuer, selber machen kann ich nicht. Wenn das jetzt aber nicht ein weltumspannendes Unternehmen ist, sondern halt so ein, ja, so eine Garagenbude im besten Sinne des Wortes gemeint, wo richtig geile Sachen entstehen. Ich kenne zum Beispiel eine Kaffeerösterei, die in einer Garage entstanden ist in Essen. Inzwischen ist da überhaupt gar kein Platz mehr, weil das ist Lager und die Rösterei und alles in dieser Garage, da kann man so ganz schmale Gänge drinnen lang gehen. Der hat eine Webseite und der weiß warum, weil der hat eben Kundenstamm, die sehr, sehr guten Kaffee mögen und die finden dann diese Rösterei, wenn man danach sucht. Und wenn ihr jetzt auch sowas habt, irgendwie eine kleine Garagenbude, wo ihr tolle Sachen macht und so, und ihr sagt, ja, toll, in meinem Dorf oder so, da kennt mich hier jeder, aber es wäre jetzt auch kein Problem, das Ganze irgendwie deutschlandweit zu versenden oder so zum Beispiel, ja. Oder ich verkaufe das zwar nicht, was ich hier mache, aber das ist ein Know-how, das könnte andere auch interessieren. Das wäre doch mal interessant, über sowas zu berichten. Dann schaut doch mal, ob nicht eine Webseite das Richtige für euch sein könnte. Geht mal auf happyshooting.de/Jimdo, wählt den Dolphin, ist wirklich total simpel, beantwortet da einfach ein paar Fragen zu eurem Business und startet komplett kostenlos. Diese Fragen sind nur so pro forma, weil Jimdo, dieser Dolphin, der stellt euch so eine fertige Webseite, kann man schon sagen, mit Bildern, mit Texten, mit Überschriften und so weiter. Und damit das irgendwas ist, mit dem ihr euch wenigstens ansatzweise identifizieren könnt, ist das eben sinnvoll, da ein paar Fragen zu wählen. Ja, und dann könnt ihr sagen, nö, die Schriftart gefällt mir nicht, zeig mal, was hast du denn sonst noch so? Und kannst sagen, ah ja, hier diese Kombination aus Überschrift und Fließtext, das gefällt mir ganz gut. Farben gefällt mir nicht so. Ey, ich habe übrigens schon ein Logo. Ich habe eine Logografik, ein JPEG oder ein PNG. Dann ladet ihr das Logo da hoch und dann könnt ihr ein Farbschema auf Basis dieses Logos erstellen lassen. Könnt ihr noch sagen, soll das nur zweifarbig, dreifarbig, wie bunt soll es denn sein? Und ihr seht das sofort in der Live-Vorschau, wie das Ganze dann hinterher aussieht, könnt das blitzschnell ändern. Und wie gesagt, ihr müsst da kein CSS für anfassen, ihr müsst nicht mal wissen, dass es sowas gibt. Ihr müsst nicht wissen, was Responsive Design ist, ihr müsst nur wissen, eure Seite funktioniert auf dem Smartphone genauso wie am Desktop und allem dazwischen und egal, wie rum das Tablet gehalten wird. Und das ist super. Und eben Fotos, ne, das ist hier der schöne Bezug zu Happy Shooting, wenn ihr dann Fotos zeigen wollt von euren Produkten, Bastelanleitungen, vom gerösteten Kaffee oder ähnliches, vom Tasting, dann macht ihr eben schöne Fotos oder fragt mal hier bei uns in der Community, ob jemand tolle Fotos für euch macht. Und diese Bilder könnt ihr einfach per Drag and Drop dann hochladen. Da könnt ihr dann sagen, ah, hier will ich nur ein großes Bild haben, darunter will ich zwei nebeneinander haben, darunter will ich drei haben oder eine kleine Galerie oder ich will so eine Dia-Show haben, die in bestimmten Intervall immer Bilder durchwechselt. Kein Problem. Drag and Drop, einfach sagen, das soll da hin. Drag and Drop von eurem Rechner oder vom Smartphone hier, das sind die Fotos, die da rein sollen. Fertig ist der Lack. Also das ist wirklich einfach. Ist kostenlos, wenn ihr startet auf happyshooting.de/Jimdo. Bleibt auch kostenlos. Ihr habt dann nur keine eigene Domain und ein paar Funktionen sind dann nicht verfügbar. Und wenn ihr sagt, das ist geil, das gefällt mir, dann könnt ihr ein kostenpflichtiges Paket klicken. Da gibt es so verschiedene Staffelungen. Lest euch genau durch, in welcher Staffel da was möglich ist, wo dann das drin ist, was ihr braucht. Startet ruhig erstmal langsam. Klickt euch so ein Paket. Benutzt eine eigene Domain, ja, meine Kaffeerösterei oder meine Bastelanleitung.de, was auch immer. was halt zu euch passt, logischerweise. Die Domain ist übrigens dann keine Jimdo-Domain oder sowas, ne? Wenn ihr dann ein kostenpflichtiges Paket klickt, sondern es ist eure Domain, die ist dann bei Denik registriert. Solltet ihr irgendwann mal sagen, das war jetzt schön hier nach 5 Jahren Jimdo oder sowas, jetzt bin ich so erwachsen geworden, ich gehe jetzt wirklich zu einer großen Kanzlei oder was auch immer, die machen mir da was ganz Großes, ist das kein Problem. Die könnt ihr natürlich mitnehmen. Also, ne? Ihr könnt immer weiter wachsen, aber ich glaube, ihr kommt relativ weit bei Jimdo. Probiert's mal aus. Wenn ihr dann so ein kostenpflichtiges Paket klickt, so für 1 Jahr, für 2 Jahre, mal so zum Ausprobieren. Denkt an unseren Gutscheincode, der heißt Belichtigung. Belichtigung mit 2 i. Dann spart ihr nämlich 20% auf jedes dieser kostenpflichtigen Pakete. Das kann sich schon mal richtig lohnen. Also, ihr wisst, je mehr ihr klickt, je länger ihr klickt, desto mehr spart ihr mit den 20%. Belichtigung, das ist der Code. Und wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support. Wir freuen uns übrigens immer über eure Seiten. Schickt die gerne an info@happyshooting.de. Wenn ihr eine tolle Seite gebaut habt, stellen wir die hier gerne
vor. Vor allem auch im Video, ne? Das ist jetzt natürlich noch, ganz genau, noch besonders, weil dafür ist ja hier Video ganz besonders geeignet.
Das
sehr schön. Wir haben Fragen bekommen.
Erzähl mal.
Und zwar der Thomas fragt, habt ihr einen Tipp für einen richtig schnellen USB-SD-Kartenleser?
Da kam von Tobias und Kai im Slack dann schon die Antwort und beide sagen, sie benutzen von Transcend den Transcend USB 3.1 Gen 1 kompakter schwarzer Multifunktionskartenleser für UHS 1 und UHS 2 SD, Micro SD und Kompaktflash CF Speicherkarten TSRDF9K2.
Das
und
dürfte
der Chris
der hier sein.
Hält den quasi gerade in die Kamera.
Den habe ich zweimal. Also wenn das der TSRDF8K ist. Ah, das ist der 9K2. Okay, das ist schon der Nachfolger. Also ich habe von dem RDS8K habe ich tatsächlich 2 Stück und wahrscheinlich kann der 9er noch ein bisschen mehr. Hat so 5 Slots und verschiedene Größen und so weiter, USB 3 und ich bin, ja, das ist mein Stammkartenleser und seit ich den mal entdeckt habe, wird der auch wieder gekauft, weil der irgendwie problemlos ist. Vielleicht gibt es auch, es gibt wahrscheinlich schon noch welche, die speziell mit irgendwelchen Karten noch schneller sind, aber ja, für mich ist das ausreichend, was der macht. Und
ich glaube, meiner ist auch von Transcend, ist aber glaube ich nicht dieser. Ist aber auch wurscht.
Also
Kai sagt, er kriegt die maximale Geschwindigkeit mit den SD-Karten.
Ja, was ich mir nicht mehr kaufe, sind so aus dem Grabbelregal von Hama irgendwie Kartenleser, weil die sind eine Woche mit dem Chip gebaut und die andere Woche
genau
mit dem Chip und die können gut sein.
Müssen
aber nicht. Du hast, genau, du kannst möglicherweise Probleme kriegen. Der Klaus hat eine Frage.
Genau, der fragt nämlich, ob jemand eine Idee hat, wie man beim Amazon Drive die Dateien herausfiltern kann, die den Videospeicherplatz belegen. Der Hintergrund der Frage ist jetzt, dass viele ja sicherlich eine E-Mail erhalten haben, dass Amazon Drive/Foto ab dem 1.11. nicht mehr als Backup-Ziel aus Synology und anderen Backup-Systemen heraus genutzt werden kann. Genau, da ging nämlich eine Information rum an alle, die das nutzen. Hat Synology jetzt sogar ein Angebot für die Umsteiger gemacht und so. Ja, werdet ihr dann wissen, wenn ihr das habt. Dieses zum Anlass nehmend habe ich mir nach längerer Zeit meinen Account mal angeschaut und sehe, dass ich etwas mehr als 30.000 Fotos hochgeladen habe, was ja unbegrenzt ist, aber auch knapp 5 GB von 5 GB, also 96%, knapp 5 GB von 5 GB des begrenzten Speicherplatz benutze. Ich finde nirgendwo einen brauchbaren Hinweis, welche Dateien das exakt sein könnten, um sie herauszuwerfen. Hat jemand eine Idee? Auch im Quellverzeichnis sind eigentlich nicht so viele Videodateien zu finden. Hat Amazon irgendwo was Verstecktes, mit dem man sich alle Dateien anzeigen lassen kann, die auf diese 5 GB angerechnet werden? Und er hat auch schon geantwortet, im Papierkorb hat er auch nichts liegen. Ansonsten 321 Happy Shooting, auch nach 9 Jahren noch nonstop hörend, Klaus. Ja, danke Klaus. Und ich hoffe, jemand aus der Community hat eine Antwort, außer Chris, du weißt irgendwas.
Nee. Amazon Drive benutze ich nicht mehr.
Ich auch nicht.
Ich bin ja mittlerweile mit Arc auf Wasabi umgestiegen als Speicher, als bezahlte Speicherplattform. Da war Amazon Drive bisher natürlich immer günstiger. Aber ja, das Wasabi ist dauerhafter.
Ja, Wasabi habe ich auch und bei mir läuft es direkt von der Synology mit dem Backup-Tool auf Wasabi, mhm. weil es ja S3-kompatibel ist, funktioniert das.
Tja, also das wäre jetzt so eine klassische Frage in die Community, in die Hörerschaft. Falls ihr was wisst darüber, das hier ist die Folge 676, 676 und werft da mal was in die Kommentare.
Genau, vielleicht gibt es einen Trick rauszufinden, was denn diese 5 GB wegnimmt.
Genau.
Bin gespannt.
Solltet ihr auch Fragen haben, die wir in der Sendung beantworten sollen, dann werft sie uns bitte über den Zaun. Wir haben auf dem, warte mal, wir haben doch da eine Tafel dafür. Ich habe doch, was ist jetzt passiert?
Boris? Hat mich gerade eine Frage über den Zaun getroffen.
Oh, dieser Schmerz. Wir haben den Kanal HS Fragen auf dem Slack. Da dürft ihr natürlich jederzeit Fragen reinwerfen, die es dann auch in der Regel hier in die Sendung schaffen, wenn sie was mit Fotografie zu tun haben. Auf Twitter haben wir den Hashtag HS Frage auch da. Und natürlich Audio-Fragen, nehmt was auf, schickt es an info@happyshooting.de oder macht das Gleiche mit einem Stück Video. Kurz und knackig ist immer am besten. Und ja, das ist cool. So, wir sind,
wir haben noch was.
Also, wir hätten jetzt theoretisch Termine, die haben wir aber nicht, weil es haben gab keine neuen, aber solltet ihr Termine haben, dann werft uns die auch über den Zaun. Vorsicht, Boris, nicht vom Termin treffen lassen. Auf happyshooting.de/Terminkalender, das wäre hier auch nochmal eingeblendet, da könnt ihr Termine abgeben, fotorelevante Termine, haben auch eine gute Chance, da drin zu landen. Und nun?
Und nun kommen wir zu einer neuen Aufgabe. Ja.
Yay.
Weil ihr wollt ja ab dem 3. September, wenn ihr das jetzt nicht live, sondern aus der Konserve halt hört, in eurem Podcatcher oder auf YouTube, natürlich was Neues zu tun haben und vielleicht dann auch demnächst wieder was gewinnen. Und so gibt es eine neue Aufgabe vom 3.9. bis zum 17.9.2020 und die lautet Hand. Das heißt, im Zeitraum vom 3.9.2020 bis zum 17.9.2020, ich sage immer den Monat, ne? Vom 3. September 2020 bis zum 17.9. September 2020 macht ihr eine neue Aufgabe zum Thema Hand, ladet es dann bei Flickr hoch, stellt es da in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Hand. 3. September bis 17. September 2020. Ist doch gar nicht so schwer.
Wo ist eigentlich das? Das ist auch nicht. Na gut. Ja, macht mit und dann, es gibt auch was zu gewinnen. Das sagen wir
bestimmt.
Aber erst dann, wenn wir es verlosen.
Irgendwas gibt es ja immer.
Irgendwas gibt es bei uns immer. Ja, dann sind wir an dieser Stelle wieder am Ende der Sendung angekommen. Herzlichen Dank. Ihr seid alle toll und ja, es macht jedes Mal mehr Spaß und daran seid ihr mit Schuld und kommt am besten nächste Woche wieder. Wir sind wieder live am 8. September. Das ist der nächste Dienstag abends ab 18 Uhr auf Video und Audio und macht fleißig mit im Happy Shooting Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Das, ja, der Back-Channel ist total cool.
Auf jeden Fall.
Oder unterstützt das Schwobler-Projekt oder. Es gibt ganz viele tolle Sachen.
Viele Möglichkeiten.
Das war's. Bis zum nächsten Mal.
3, 2, 1. Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.